Hallo und herzlich willkommen zum Check24 Doppelpass. Ostern ist vorbei und die DFL hat immer noch nicht entschieden, wann geht es weiter mit dem Fußball. Die nächste Tagung soll am 23. April stattfinden. Eins scheint klar zu sein, es läuft wohl auf Geisterspiele hinaus, aber die Zeit drängt. Zum Beispiel auf Schalke. Sie haben finanzielle Schwierigkeiten, da ist sogar die Rede von Insolvenz. Sind die Knappen überhaupt noch zu retten? Um viel Geld geht es auch im Fall. Manuel Neuer, 20 Millionen soll er angeblich pro Saison für einen neuen 5-Jahres-Vertrag gefordert haben. Gestern hat er sich vehement dagegen gewehrt. Die Kollegen von Bild haben mit ihm gesprochen, nie ist etwas nach außen gedrungen. Jetzt aber stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen. Das ärgert mich, das kenne ich so nicht beim FC Bayern. So, was schließen wir daraus? Verlängert er oder geht er vielleicht dann doch noch zu einem anderen Verein? In Berlin ist alles wunderbar. Die haben kein Problem mit dem Geld, dank ihres Investors. Die können sich sogar den vierten Trainer leisten. Bruno Labbadia ist seit Montag im Amt. Hier sehen wir Trainingsbilder. Und auf einmal ist die Stimmung in Berlin sehr, sehr positiv. Woran das liegt, das besprechen wir mit dem Geschäftsführer Sport, Michael Preetz, der uns gleich live dann zugeschaltet ist. Unsere Gäste oder meine Gäste heute Morgen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Er hat 394 Bundesligaspiele gemacht und 148 in der Premier League. Jens Lehmann, guten Morgen, Jens.
Guten Morgen.
Der Sportchef der Bild Süd hat nicht so eine weite Anreise gehabt. Jörg Althoff, hallo Jörg.
Schönen guten Morgen, hallo.
Unser Chefreporter aus dem Westen bei Sport von Sport 1, Patrick Berger.
Schönen guten Morgen, hallo.
Und der Weltmeister von 1990, eine Schalke-Legende, deswegen haben wir viel zu besprechen. Olaf Thon ist auch da. Olaf, hallo, grüß dich. Nicht zu vergessen, unser Sport1-Experte, wie immer, Stefan Effenberg. Stefan.
Morgen, hallo.
Und Laura ist auch da. Bisschen weiter weg bist du heute, ne? Aber
ich halte Abstand.
Sehe dich gut. Ja, gut.
Soll man ja in diesen Zeiten halten, dann halten wir uns da natürlich auch dran. Ja, die Wirtschaft, die hat große Sorgen. Aber wir haben es eben schon gehört, auch in der Bundesliga herrscht Sorgenstimmung, insbesondere beim einen oder anderen Bundesligisten. Schalke 04 hat Thomas gerade schon erwähnt. Also es heißt, bei weiteren ausbleibenden Zahlungen droht sogar die Zahlungsunfähigkeit. Jetzt fragt man sich bei so einem großen Traditionsverein, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Welche Probleme gab es denn da in der Vergangenheit? Denn feststeht, nicht nur die Corona-Krise ist an dieser Situation schuld. Deswegen auch die Frage der Woche. Schalke vor dem finanziellen Ruin. Wer ist schuld an der Krise? Rufen Sie uns an 01379 011 011. Die Telefonnummer, klicken Sie sich rein ins Netz unter sport1.de. Da gibt es wie immer den Live-Blog. Da können Sie natürlich weiterhin abstimmen. Und unter sport1.de, da finden Sie auch Folgendes. Die Chronologie der Fehler, nämlich die auf Schalke passiert sind. Da können Sie sich in der Bildergalerie einmal durchklicken. Also angefangen mit Felix Magath, das Ende dann bei Alexander Nübel. Viel Spaß dabei und mitmachen.
Dankeschön, Laura. Wir starten aber mit der Hertha. Krisenstimmung eigentlich in der ganzen Liga, nur nicht in der Hauptstadt. Der Grund dafür trägt einen Namen: Bruno Labbadia.
Anderen Vereinen macht die Corona-Pause nur Sorgen. Der Hertha macht sie auch Hoffnung. Labbadia verbreitet Aufbruchstimmung.
Für mich ist es einfach ein geiles Spiel. Ich habe einfach Bock auf Fußball und das will ich, dass wir das auch leben.
Labbadia ist Berlins Liebling. Selten wurde ein neuer Trainer bei der Hertha so vorbehaltlos bejubelt. Trainer Bär Bruno hat einen Freischein zum Ansteckendsein. Mit guter Laune. Unaufgeregt, uneitel, unkompliziert. Der 54-Jährige ist der Gegenentwurf zu Klinsmann. Motto: Teamplayer statt One-Man-Show. In seinem offenen Umgang mit Spielern entwickelt der 54-Jährige ein neues Wir-Gefühl im Verein. Profis wie Berlins brasilianisches Juwel Cunha will er weiterentwickeln. Andere will er weiter motivieren. Ich schließe keinen aus, der nicht goldene Löffel geklaut hat. Labbadia bietet jedem Spieler eine neue Chance. Schließlich ist es für ihn selbst auch die zweite Bewerbung bei Hertha. Euphorie mit einjähriger Inkubationszeit. Warum eigentlich nicht gleich so, Herr Preetz?
Dann begrüßen wir ihn erstmal in Berlin, Michael Preetz. Guten Morgen, Michael.
Nee, das kann ich ja nicht machen, nee.
Richtige Antwort.
Also das war nur ein Toncheck, das wollten wir mal kurz ausprobieren. Michael, hörst du uns?
Versuchen wir es mal, oder? Alles klar.
Scheinbar nicht. Michael, du bist schon im Bild und im Ton. Hörst du uns?
Guten Morgen, Thomas. Ja, wir hatten hier noch ein paar Tonprobleme. Ich hoffe, das funktioniert für euch.
Ich weiß nicht, hast du den Beitrag gerade sehen können?
Ja, sehen, aber nicht zuhören. Ich war noch ein bisschen beschäftigt mit euren Kollegen.
Also die Schlussfrage war, warum nicht gleich so, Herr Preetz, in Bezug auf die Verpflichtung von Bruno Labbadia?
Zielt die Frage auf den letzten Sommer?
Du kannst da gerne mit anfangen, ja.
Ja, also wir haben ja im letzten Sommer eine Entscheidung getroffen für einen jungen Trainer, den wir auch bei uns in der Akademie jahrelang verfolgt haben und ausgebildet haben. Ich habe das mehrfach gesagt, wir sind ein Verein, der sehr, sehr viel Wert darauf legt, dem Nachwuchs eine Chance zu geben. Das gilt insbesondere für unsere jungen, talentierten Spieler. Aber das gilt natürlich auch für unsere Trainer, wenn sie sich denn anbieten. Und ich glaube, wir haben in den 4,5 Jahren mit Paul Dardai erfolgreich gezeigt, dass dieser Weg funktionieren kann. Und wir hatten im letzten Sommer bei Ante genau das gleiche Gefühl. Diese erfolgreiche Arbeit, die Paul in den 4,5 Jahren bei uns gemacht hat, mit ihm fortzusetzen. Und deswegen haben wir uns im letzten Sommer für Ante und nicht etwa gegen Bruno Labbadia entschieden.
Michael, woran liegt es, dass man hat zumindest das Gefühl, dass die Stimmung jetzt völlig anders gerade im Moment ist, viel positiver. Liegt das nur an Bruno Labbadia?
Ja, das liegt natürlich an mehreren Faktoren. Sicherlich liegt es daran, dass wir eine insgesamt sehr unbefriedigende Saison spielen. Das ist ja keine Frage, dass wir sehr, sehr große Unruhe im Verein hatten, spätestens dann auch seit dem Abgang von Jürgen. Und natürlich spielt die ganz allgemeine aktuelle Situation auch eine Rolle. Wir sind ja alle in der Gesellschaft im Moment, warten wir darauf, wie geht es weiter in dieser Corona-Krise. Ja. Und wir haben diese Zeit, dass wir auch nicht Fußball spielen konnten, dafür genutzt, eine Entscheidung vorzuziehen, die wir eigentlich erst im Sommer treffen wollten. Und mit Bruno ist jetzt jemand gekommen, der natürlich sehr erfahren ist, der viel Optimismus verströmt, der angefangen hat, in der ersten Woche sehr intensiv mit den Jungs zu arbeiten und wo, glaube ich, alle das gleiche Gefühl haben, dass wir jetzt die Reset-Taste gedrückt haben und quasi, ja, nicht bei Null, ne, aber von Neuem beginnen können.
Stefan, spürst du auch diese Ruhe in Berlin auf einmal? Oder ist es noch zu früh, das zu sagen? Ja,
also eine gewisse Euphorie schon. Aber man muss natürlich auch sagen, weil das Thema wird ja gleich auf Jürgen Klinsmann auch kommen, dass das sportlich ja jetzt nicht unerfolgreich war. Ne? Also er hat die Hertha von da unten so ein Stück weit befreit, hat sie in ruhige Fahrwasser gebracht. Das muss man auch mal sagen. In der Öffentlichkeit kommt es halt oft so rüber, nur das Negative. Aber ich finde, sportlich gesehen war das schon nicht schlecht, was da gemacht wurde. Ich glaube, dass die Entscheidung richtig ist, die ihr jetzt getroffen habt. Vor allem mit Bruno Labbadia, den ich ja auch sehr gut kenne und schätze. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr noch eine Saison zu Ende spielt, wo ihr mit im Endeffekt zufrieden sein könnt. Aber das ist dann auch gleichzeitig eine Frage an dich. Was wäre denn das?
Ja, ich möchte erst nochmal eingehen auf das, was du gerade gesagt hast, Stefan. Wir haben das auch so gesehen, dass die sportliche Entwicklung unter Jürgen Klinsmann in die richtige Richtung ging. Wir konnten nur nicht davon ausgehen, dass er sich auf einmal umdreht und quasi dem Verein den Rücken kehrt. Auch dadurch sind wir letztlich ja auch in diese Turbulenzen gekommen. Ich glaube, dass es ganz aktuell in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, einfach darum gehen muss, die Mannschaft zu stabilisieren. Das ist klar, dass sie jetzt auch ein bisschen zur Ruhe kommen müssen. Es ist extrem hilfreich, dass sie einige Wochen sehr wahrscheinlich jetzt die Möglichkeit haben, auch mit Bruno und seinem Team zusammenzuarbeiten, um auch die Ideen zu verinnerlichen. Und dann muss es ganz aktuell darum gehen, wenn wir dann hoffentlich weiterspielen, die Abstände auf die unteren Tabellenplätze im ersten Schritt einmal zu vergrößern, um nicht unten in den Strudel zu geraten.
Stefan hat gerade Jürgen Klinsmann angesprochen. Wir hören mal, was Bruno Labbadia gesagt hat auf der Pressekonferenz.
Also ich halte nicht viel davon, große Ankündigungen in den Raum zu stellen. Das heißt aber nicht, dass man keine Vision hat oder auch keine Vorstellung, sondern ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass man erstmal arbeiten sollte, bevor man einfach zu viel erzählt.
Michael, ist das genau das, was ihr jetzt braucht? So ein bisschen, ich will es mal sagen, vorsichtig, Understatement?
Ja, ich glaube, das Problem ist ja dadurch entstanden, dass wir im letzten Sommer die Zusammenarbeit mit einem Investor begonnen haben, der uns grundsätzlich mal in die Lage versetzt, anders zu agieren als in den letzten Jahren, dass viel gesprochen wurde von dem Aufbruch und von Europa und idealerweise von der Champions League und dass aber die aktuelle Situation quasi Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga ist. Und ich glaube, das meinte Bruno mit seiner Aussage und das habe auch ich gemeint in den letzten Wochen und Monaten, wenn es dann hieß, ich stehe in Berlin auf der Bremse. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, von großen internationalen Zielen zu sprechen, während man in einer Spielzeit in Schwierigkeiten gerät, sondern ich halte mehr davon, dass man sich dieser aktuellen Situation stellt, dass man sie erst meistern muss, bevor man dann ambitionierte Ziele formulieren kann. Und das nächste Mal, dass wir, ich sag mal, über Zielsetzungen sprechen können in diese Richtung, wird sicherlich die Pause zwischen diesen beiden Spielzeiten sein.
Ja, irgendwann muss natürlich auch trotzdem mal wieder Gas geben. Patrick, du als alter Berliner, hätte ich beinahe gesagt, ist Bruno Labbadia für dich der Gegenentwurf zu Jürgen Klinsmann?
Das glaube ich total. Also man muss ja sagen, dass Bruno Labbadia schon ein Realist ist und die Lage, glaube ich, sehr, 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 sehr gut eingeschätzt hat. Auch mit dem Satz, der da gefallen ist auf der Pressekonferenz, man muss erst arbeiten, bevor man groß redet und groß erzählt. Dafür steht er, glaube ich. Und das ist ein ziemliches Kontrastprogramm zu Jürgen Klinsmann, der ja irgendwo Luftschlösser aufgebaut hat, ohne die Arbeit erstmal verrichtet zu haben. Und das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage an Sie, Herr Preetz, ob das jetzt wirklich eine Kursänderung in dem Sinne ist. Man hat vom Big City Club gesprochen. Ist jetzt wirklich ein Stück weit Realismus auch mit Bruno Labbadia eingekehrt?
Also wir werden uns schon auch Visionen bewahren und die Vision in Berlin ist natürlich schon auch, dass wir eines Tages, davon haben wir immer gesprochen, gerne auch in der Lage sein wollen, um internationale Plätze mitspielen zu können. Wir haben aber auch gesagt, mit Beginn der Zusammenarbeit des Investors im letzten Sommer, dass wir wissen, auch aus Erfahrung natürlich im Fußball, dass die Dinge ein bisschen Zeit brauchen und dass wir sie nach und nach angehen müssen. Für diese Saison ist es völlig richtig. Diese Saison ist das einzige Ziel, zu vermeiden, in Abstiegsgefahr akut zu geraten und die Klasse zu halten. Und natürlich werden wir dann mit Blick auf die neue Saison sicherlich auch Ziele formulieren, die weiter in die Richtung gehen, wo wir uns sehen wollen. Wir möchten weiter nach oben, wir möchten eines Tages auch international spielen, aber ich sage das gerne nochmal, das macht wenig Sinn, aus meiner Sicht in der jetzigen Situation davon zu sprechen, aber auf Sicht möchten wir mit Hertha BSC natürlich eingreifen in den Kampf um die internationalen Plätze.
Ja, ich möchte mal zurückgehen zu Bruno Labbadia. Es sind ja im Moment erschwerte Bedingungen, ne, aufgrund Corona. Wir hören mal, was der neue Trainer dazu gesagt hat.
In Lösungen zu denken. Und klar, wir haben eine Situation, die außergewöhnlich ist, also die ich persönlich auch noch nie erlebt habe, obwohl ich so lange dabei bin. Es wird natürlich jede Situation treffen. Fängt jetzt an, wenn wir jetzt gleich in 10 Minuten mit dem Team um dem Team sprechen, wenn wir aber auch mit der Mannschaft reden. Ich kann keinem die Hand geben, ihnen in die Augen gucken. Ich kann keinen Körperkontakt suchen auf dem Platz, der nicht unwichtig ist, um auch Nähe aufzubauen.
Ja, Bruno ist ja eigentlich ein Trainer, der auch die Nähe der Spieler sucht. Wie war denn jetzt die erste Woche aus deiner Sicht? Wie ist das abgelaufen?
Ja, über allem steht natürlich, dass wir uns, ich sag mal, an die Vorschriften halten, die es im Moment in unserem Land gibt. Das steht ja außer jeder Frage. Ich glaube, das Problem haben alle 36 Profiklubs in Deutschland und damit auch alle 36 Trainer. Aber Bruno hat natürlich eine außergewöhnliche Situation, weil er jetzt mitten in dieser Phase übernommen hat und weil er natürlich sehr intensiv mit der Mannschaft arbeiten möchte. Und dazu gehört natürlich auch ein enger Austausch mit den Spielern. Und alleine durch den Mindestabstand von 1,5 Metern ist klar, dass er in dieser Phase zumindest am Anfang die Spieler nicht mal hier und da in den Arm nehmen kann. Beispielsweise, das ist gemeint. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite geht es für uns natürlich wie bei jedem anderen Club auch darum, die Situation so anzunehmen, wie sie ist, die Mannschaft vorzubereiten unter den Auflagen, die wir im Moment haben. Wir sind erstmal froh, dass wir wieder auf dem Trainingsplatz arbeiten können, in kleineren Gruppen zwar, aber wieder mit dem Ball und auch an Intensitäten und hoffen, dass wir in den nächsten Wochen sukzessive natürlich auch den Rahmen verbreitert bekommen und dessen, was möglich ist. Und natürlich, dass wir idealerweise auch in den nächsten Wochen wieder in den Spielbetrieb zurückkehren können.
Jens, du warst auch mal Co-Trainer in Augsburg. Das ist eine ganz schwierige Situation, oder? Wenn man mit den Spielern keine Gespräche
in dem Sinne darf,
oder? Ja, du sollst ja nicht jeden anfassen, aber hast ja gehört, mal in den Arm nehmen oder so? Mal jedem.
Ja, man kann ja Handschuhe tragen, da kann man schon mal die Hand geben. Aber sicherlich ist das eine Situation, die noch keiner so erlebt hat. Aber als Trainer muss ich ja jetzt nicht auch während jeder Trainingseinheit Spieler in den Arm nehmen. Aber es hilft manchmal schon, gerade wenn man natürlich auch mal eine etwas intensivere Einheit hat.
Nein, du kannst natürlich auch ein bisschen Abstand zu den Spielern haben, das ist ganz klar. Das wollte ich damit auch nicht sagen, aber trotzdem, es fehlt doch was. Es ist doch jetzt ein ganz anderes Training als früher, oder?
Ja, aber besser was Michael sagt, besser ist es, trainieren zu können, auch wenn man vielleicht jetzt nicht diese Empathie durch Körperberührung ausstrahlen kann, als gar nicht zu trainieren und dass jeder zu Hause etwas machen muss.
Mhm. Wie ist es auf Schalke im Moment, Olaf, eigentlich?
Ja, die trainieren auch in kleinen Gruppen, haben auch sehr viel Spaß. Wir haben ja die Bilder von Alaba auch noch gesehen, als er seinem, ich weiß nicht, wem er da auf den Rücken gesprungen ist, instinktiv. Und da sieht man mal, wie wichtig das ist, Körperkontakt zu haben. Und Bruno hat auch gesagt, gerade als neuer Trainer, weil jeder neue Trainer in der laufenden Saison ist ein Rückschritt und macht die Saison oder die Situation schwieriger. Und von daher drücke ich der Hertha, das ist ja wirklich ein Fels mit viel Tradition, dass die endlich mal nach oben kommen. Aber es wird mit den vielen Trainerentlassungen und Unruhe nicht einfacher.
Mhm. Wir haben die ganze Zeit schon diskutiert, es gibt ja leider diesen Tag X noch nicht. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Also du, der Trainer, Trainerstab, Spieler, kann man das überhaupt?
Ja, was man vor allem machen kann, ist, sich im Moment wirklich Woche für Woche vorzubereiten. Denn man muss sich das ganz praktisch so vorstellen, dass wir Auflagen bekommen, unter denen wir nur trainieren dürfen. Und die möglicherweise sich von Woche zu Woche ändern können. Das heißt für die Trainer, dass sie wirklich sehr, sehr kreativ sein müssen bei der Auswahl der Übungen unter den im Moment zulässigen Bestimmungen. Mhm. Und dass natürlich auf der anderen Seite die Hoffnung da ist, dass wir jetzt sukzessive die Anzahl innerhalb der Gruppen so erhöhen können, dass wir idealerweise dann auch mal wieder mit 11 Mann gemeinsam auf dem Trainingsplatz stehen können, was im Moment nicht möglich ist. Und insofern werden wir im Moment gerade bei uns sehr, sehr intensiv an den Intensitäten arbeiten und hoffen, dass wir dann beispielsweise auch in der übernächsten Woche schon ein Stück weit mehr auf dem Platz dann als Mannschaft und als Gruppe machen dürfen.
Michael hat ja auch ein bisschen abbekommen in letzter Zeit. Vier Trainer ist ja schon eine stolze Zahl. Wie siehst du das? Wie siehst du ihn?
Ist richtig. Stimmt natürlich. Man muss aber auch da ein bisschen, Michael, glaube ich, in Schutz nehmen. Sind natürlich zwei Trainer dabei, die man so ein bisschen da ausklammern kann. Weil Jürgen Klinsmann, mit Jürgen Klinsmann hat, glaube ich, jetzt keiner damit gerechnet, dass er dann so in den Sack haut und man dann unweigerlich mit Alexander Nuri weitermachen musste, weil man schlichtweg keine andere Option und Lösung hatte. Also wenn man im Sommer nicht schon mal Gespräche mit Bruno Labbadia gehabt hätte, wäre das, glaube ich, auch nicht ganz so einfach gewesen, jetzt diesen Trainer irgendwie aus dem Hut zu zaubern, den ich übrigens als sehr, sehr gute Lösung finde. Grundsätzlich bewerte ich die Arbeit von Michael Preetz aber durchaus positiv. Man hat Werte geschaffen, man setzt oder man geht den Weg auf Talente zu setzen, ob das ein Arne Meyer, ob das ein Maxi Mittelstädt ist. Sehr, sehr viele junge Spieler, die aus der eigenen Jugend rausgekommen sind und auch das Gerüst einer Mannschaft bilden können. Find aber auch positiv, weiß nicht, kann Michael Preetz vielleicht auch gleich mal was dazu sagen. Arne Friedrich soll ja bei den Gesprächen auch dabei gewesen sein mit Bruno Labbadia. Die beiden kennen sich, wusste ich vorher auch nicht, haben 2001 bei Arminia Bielefeld zusammengespielt, zu Zweitliga-Zeiten. Ich glaube, dass das eine Personalie ist, die der Hertha und auch Michael Preetz ganz gut tut. Jemand, der als Bindeglied fungiert, dass sich Herr Preetz da, glaube ich, ganz auf die andere Arbeit konzentrieren kann.
Ja, und ich glaube, wenn man ein Urteil abgibt über den Michael Preetz, dann darf man nicht hingehen und sagen, vier Trainer in den letzten Monaten, sondern man muss die Zeit auch davor nehmen, ja, mit Paul Dardai, lange zusammengearbeitet, ja, über viele Jahre hinweg, auch sehr erfolgreich, Europa schon gesehen. Also ich glaube, das sollte man bei dieser Beurteilung auch mit reinnehmen, ja, und nicht nur diesen Zustand, was war in den letzten paar Monaten.
Anne Friedrich, kommen wir gleich noch drauf. Michael, trotzdem, du hinterfragst dich ja auch, Was würdest du anders machen?
Ja, heute wäre es einfach, ne, sich hinzustellen und zu sagen, ich hätte im letzten Sommer idealerweise eine andere Trainerentscheidung treffen müssen. Ich habe das ja eingangs versucht zu erklären. Ich glaube schon, dass es auch, was die DNA des Clubs betrifft, nachvollziehbar und richtig war. Ich ärgere mich persönlich extrem darüber, dass wir es nicht geschafft haben, mit Ante gemeinsam dann auch durch diese Saison zu kommen. Das ist sicherlich ein großes Problem gewesen. Ich sehe es darüber hinaus sportlich grundsätzlich so, wie es Stefan eben eingeordnet hat. Ich glaube, dass wir mit der Nominierung von Jürgen Klinsmann zu diesem Zeitpunkt die richtige Wahl getroffen haben, weil er die Mannschaft sportlich stabilisiert hat, weil er natürlich auch diesen so viel zitierten Glanz und Glamour gebracht hat, von dem wir alle profitiert haben, in dem der Club sicherlich auch mehr in der Diskussion war. Aber natürlich haben wir mit den Auswirkungen dieses prompten Abgangs doch schon einiges zu tun gehabt. Und ich glaube, das schließt auch so ein bisschen an deine Eingangsfrage an, dass man das Gefühl hat, dass in Berlin jetzt wieder durchgeatmet wird, hängt sicherlich ganz, ganz groß damit zusammen, dass das Gefühl jetzt durch Bruno und sein Team verbreitet wird, dass wir an die Arbeit gehen, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und dass wir miteinander die restlichen Spiele in dieser Saison bewältigen wollen, um dann im Sommer und sicherlich für die neue Spielzeit so auszurichten, dass wir eine deutlich bessere Saison spielen können.
Trotzdem möchte ich nochmal nachhaken. Die Kritik an einer Person, war die unter der Gürtellinie? Kannst du ein paar Sachen auch verstehen?
Nein, das habe ich nicht so empfunden, dass Kritik kommt in einer solchen Saison, ist doch völlig klar. Mhm. Ich finde sowieso, dass man sich dieser Kritik stellen muss und dass man sich reflektieren muss und ständig hinterfragen muss, das ist auch völlig klar. Es ist aber auch in dem Wesen einer Position, die ich bekleide, dass ich halt Entscheidungen treffen muss, dafür bin ich da. Das habe ich gemacht und freue mich ehrlich gesagt aktuell vor allen Dingen daran, dass wir alle das Gefühl haben in Berlin, dass wir mit der Nominierung von Bruno und seinem Team jetzt die richtigen Weichen für die Zukunft von Hertha gestellt haben.
Da kommt schon, ne? WhatsAppen höre ich schon gerade, ne? Zuspruch wahrscheinlich. Jörg, du bist ja kilometermäßig relativ weit entfernt, ne? Von Berlin.
Stimmt. Nicht nur kilometermäßig, aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, Herr Preetz, mit welchem Konzept Bruno Labbadia Sie denn letztendlich überzeugt hat, ihn zu verpflichten? Mhm. Weil er soll ja angeblich nur zweite Wahl gewesen sein hinter Niko Kovac.
Ja, es geht eigentlich darum, und da ging es auch von Anfang an in unseren Gesprächen darum, dass wir schon das Gefühl gehabt haben, dass der Bruno genau der richtige Trainer für Hertha zu diesem Zeitpunkt sein kann. Warum? Zum einen sind wir in einer sportlichen Situation, die sicherlich immer noch nicht als gesichert und gefestigt bezeichnet werden kann. Die Mannschaft strotzt jetzt nicht vor Selbstvertrauen und Bruno hat auf all seinen vergangenen Stationen oder bei den meisten seiner vergangenen Stationen bewiesen, dass er Mannschaften in solchen Situationen stabilisieren kann und dann auch wieder das nötige Selbstvertrauen geben kann und auch der Mannschaft die nötige Struktur geben kann, die wir jetzt brauchen. Und ganz wesentlich ist es aber, dass er darüber hinaus in der Lage ist, eine Mannschaft eben auch zu entwickeln, weiterzuentwickeln, hin auch zu einem Spielstil, den wir gerne dann in Berlin auch sehen wollen. Wir würden schon gerne deutlich aktiver Fußball spielen und auch deutlich offensiver Fußball spielen, als wir das jetzt über weite Teile in dieser Saison haben tun können. Wir haben unseren Kader grundsätzlich auch danach ausgerichtet und viele Spieler eben auch im letzten Sommer dazu geholt, die eher auch einen offensiven Akzent setzen können. Und ich glaube, das ist der vor allem spannende Teil dann auch der Arbeit von Bruno und seinem Team, diese Jungs weiterzuentwickeln und insgesamt die Mannschaft so hinzustellen, dass wir einen deutlich offensiveren Fußball sehen werden.
Aber trotzdem soll ja Niko Kovac bei Ihnen an Top 1 gestanden haben in der Liste der Wunschtrainer.
Ja, Sie sagen es ja selber, Herr Althoff. Konjunktive. Es ist natürlich völlig klar, dass der Niko ein Berliner Junge ist und dass er das Hertha-Trikot getragen hat. Und es ist auch kein Geheimnis, das weiß jeder, dass ich in Kontakt stand mit Niko und dass ich mich auch mit ihm ausgetauscht habe über ein mögliches Engagement bei Hertha BSC. Letztlich ist unsere Entscheidung aber für Bruno Labbadia vor allen Dingen auch aus totaler sportlicher Überzeugung gefallen und zwar vor dem Hintergrund dessen, was ich eben ausgeführt habe.
Ja, bitte bleibt noch mal dran. Wir machen gleich noch mal weiter. Wir wollen noch über die Finanzspritze, die es im Herbst gab, sprechen. Wir müssen dann nachher auch noch über die Finanzkrise auf Schalke reden. Und die wichtigste Frage ist, dein Bücherregal hinter dir.
Ist gut sortiert.
Sind die farblich wirklich so angeordnet? Hat das irgendeinen Sinn, einen Hintergrund? Sag's uns gleich. Wir machen eine kurze Pause. Wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Geschäftsführer Sport von Hertha BSC, Michael Preetz, ist uns immer noch live zugeschaltet. Michael, wir haben eben die spannende Frage, oder ich habe sie schon mal formuliert. Dein Bücherregal hinter dir sieht erstens top aufgeräumt aus. Natürlich die zweite Frage, ist das Klinsmann-Dossier auch dabei?
Ja, erstmal muss man erwähnen, wir sind ja alle erfinderisch sozusagen in diesen Tagen unterwegs und neben Homeschooling für unseren Kleinen müssen wir ihn ja auch darüber hinaus noch ein bisschen beschäftigen. Deswegen hat er die Aufgabe gekriegt, in der letzten Woche das Bücherregal farblich zu ordnen. Ab morgen, dann ab der nächsten Woche, steht dann das Alphabet dran.
Gut, jetzt hast du die Frage aber nicht beantwortet.
Ja, davon habe ich nichts. Nein, mir wurde ja auch kein Exemplar überreicht. Wie alle in der Runde musste ich dann auch ans Kiosk gehen und mir einen solchen Beitrag kaufen.
Wusstest du denn davon?
Nein.
Okay, erstaunliche Sache, muss man so mal sagen. Ne? Also gut, dann macht Laura erstmal weiter. Wir nennen das Szene der Woche. Ist eigentlich nicht Szene der Woche, sondern was ist es? Personalie? Ja.
Aber auch das dreht sich natürlich alles um die Hertha. Übrigens das Bücherregal nicht nur bei uns großes Thema gewesen, auch im Netz. Also da sagt sich jeder hier, große Langeweile muss schon anstehen, wenn man eben das Ganze farblich sortiert. Also überall ganz großes Thema gerade. Aber die Hertha insgesamt ein großes Thema. Unter sport1.de, da finden Sie auch einen Artikel. So profitiert Hertha von der Krise. Allerdings nicht nur Hertha, der Club profitiert von dieser Krise, sondern vielleicht auch Arne Friedrich. Also eine Ikone bei der Hertha, Performance Manager, seitdem eben Jürgen Klinsmann das Ruder übernommen hatte. Da hat sich jeder gefragt, was ist eigentlich ein Performance Manager, ja, er ist das Bindeglied zwischen Mannschaft und der Geschäftsführung, also Bindeglied auch zu Michael Preetz, wenn man genau sein möchte. Und Bruno Labbadia, der neue Trainer, der hat sich eben dazu geäußert, zur Personalie Arne Friedrich.
Ich sehe jetzt nicht, hier sind die Neuen und hier sind die Alten, sondern ab heute sind wir ein Team. Ja, und alle, die da sind, vom Zeugwart, vom Physio, aber natürlich auch bis zum Arne, sind in unserem Team drin. Ja, wir wollen ihn bestmöglich nutzen und vielleicht eins, für Performance sind wir alle zusammen zuständig. Ja, also das ist auch mal logisch.
Ja, und angeblich ist ja sogar eine Beförderung steht im Raum von Arne Friedrich. Viele sprechen nämlich davon, ob er der nächste Sportdirektor wird. Also ich würde sagen, Herr Preetz, das ist doch eine Frage an Sie, ne?
Michael, wird er es oder ist er schon?
Ja, erstmal ist es in der Tat eine Frage für mich, völlig richtig. Und ich bin mit Arne seit längerer Zeit dazu im Austausch. Und auch Bruno, das hat man gerade gesehen, befürwortet eine solche Personalie. Man muss eins dazu wissen. Der Arne ist jetzt einige Monate wieder bei uns und hat vorher ja noch ein komplett anderes Leben geführt, in großer Unabhängigkeit, mit viel Freiraum. Und wir alle wissen, wenn man sich auf diese Aufgabe dann letztlich einlässt und sich zu ihr committet, dann ist das natürlich nicht mehr möglich. Und die Gespräche darüber laufen aktuell. Ich würde mich sehr freuen, wenn er auch über das Saisonende hinaus bei uns im Team bleiben würde und dann auch in der nächsten Zeit diese Aufgabe bei Hertha BSC ausüben konnte, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich dazu noch nicht so viel sagen, weil die Gespräche mit Arne noch nicht abgeschlossen sind.
Aber Tendenz?
Ja, auch Tendenz ist schwierig. Er weiß, er kennt die Position des Clubs. Wir wissen aber auch, was die Dinge sind, die ihn bewegen. Er muss das für sich letztlich sortieren und dann auch entscheiden. Und ich denke, dass das sicherlich in den nächsten Wochen passieren wird.
Okay. Apropos schwierig. Wie schwierig ist denn die Zusammenarbeit mit dem Investor?
Die ist überhaupt nicht schwierig.
Weil? Warum? Weil er sich raushält.
Ja, wir sind in einem regelmäßigen Austausch. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Wenn jemand wie Lars Windhorst so viel Geld einem Verein zur Verfügung steht, dass man einen regelmäßigen Austausch pflegt, das tun wir. Und natürlich auch in diesen sehr schwierigen Zeiten für unsere gesamte Gesellschaft, für die Fußball-Bundesliga, aber dann natürlich auch für Hertha BSC, ist der Austausch nochmal umso intensiver, weil es natürlich auch darum geht, zu bewerten, wie die Krise sich auf Hertha auswirken kann, wie sie sich auf den Markt auswerten kann und was möglicherweise richtige Maßnahmen für uns in Berlin sein könnten, von denen wir das Gefühl haben, dass wir sie jetzt in der nächsten Zeit dann eben auch treffen müssten.
Patrick, wie siehst du die Rolle und die Zukunft von bzw. mit Lars Windhorst?
Ja, also unter der Woche wurde jetzt auch schon gesagt, dass scheinbar weitere 150 Millionen in den Verein investiert werden sollen von der Tenor Holding. Das hat ein Sprecher bestätigt. Fände ich an der Stelle gleich auch nochmal interessant, was Herr Preetz dazu vielleicht sagen kann, ob das stimmt.
Lass ihn erst antworten.
Ja.
Ja, wir sind im Austausch, das ist das, was ich gerade meinte, darüber nachzudenken, ob es möglicherweise der richtige Weg sein kann, auch nochmal weitere Mittel gerade in dieser Phase zur Verfügung zu stellen.
Ja, ich glaube grundsätzlich, was man so hört, mischt sich Lars Windhorst jetzt verglichen mit anderen Vereinen der Bundesliga. Wenn man jetzt zum Beispiel mal zum HSV guckt, wo sich in der Vergangenheit ein gewisser Herr Kühne dann doch ein bisschen offensiver eingemischt hat. Wenn man das so hört, dann doch nicht ein. Hat, glaube ich, zweimal Kontakt mit der Mannschaft gehabt, war einmal in der Kabine. Einmal, glaube ich, hat er die Mannschaft mal
was, ne? Ja.
Genau, auf die Yacht eingeladen. Fanden sie, glaube ich, ganz nett. Nee, deswegen ist der Einfluss da, glaube ich, gar nicht mal so extrem.
Die Frage ist jetzt vielleicht auch, ob der Investor jetzt bei der Verpflichtung von Bruno Labbadia mitgewirkt hat, weil das hat er ja wohl vorher bei Jürgen Klinsmann. Und wie ist das jetzt?
Ja, also er hat auch nicht bei der Verpflichtung von Jürgen Klinsmann aktiv mitgewirkt, sondern es ist genauso, wie ich es gerade gesagt habe, die Entscheidungen treffen wir im Verein, aber natürlich binden wir Lars Windhorst in diese Entscheidungen mit ein. Und bei Jürgen war es natürlich eine besondere Konstellation, weil er, Lars Windhorst, ihn quasi verpflichtet hat für die Tenor Holding als seinen Berater in Fußballangelegenheiten und eben auch in dieser Funktion als Aufsichtsrat in die Gremien des Vereins entsendet hat. Und bei Bruno jetzt ganz aktuell ist es so, dass ich kurz vor der Verpflichtung von Bruno Labbadia mit Lars Windhorst mich getroffen habe und ihm über die Entscheidung informiert habe und ihn eingebunden habe in unsere Überlegungen. Und so stellen wir uns eine Zusammenarbeit mit einem Investor in Berlin vor und das funktioniert wirklich prima.
Ich mache nochmal die Brücke, Michael, zwischen Lars Windhorst und Jürgen Klinsmann. Wusste der Investor denn von dem Dossier? Du hast ja gesagt, du wusstest nichts davon?
Nein, also wir sind alle in der Tat dann überrascht worden von dieser Veröffentlichung und auch von der Art und Weise natürlich des Vorgehens. Das war nach, ich sag mal, diesem abrupten Abgang sicherlich nochmal ein zweites wirklich sehr unerfreuliches Thema, weil wir es, glaube ich, grundsätzlich immer so handeln. Du hast die Frage eben gestellt nach, wie gehen wir mit Kritik um? Ich denke, dass man sich vor allem persönlich austauschen kann über die Dinge, die möglicherweise zwischen einem stehen. Und das hat übrigens in der kurzen Zeit der Zusammenarbeit niemals so stattgefunden. Und auch das ist ja nur ein Hinweis darauf, dass man, dass man die Dinge, glaube ich, deutlich anders regeln kann.
Ja, vorletzte Frage. Wie stehst du zu Geisterspielen?
Ja, wie alle Fußballliebhaber bin ich natürlich auch keiner, der sich großartig erwärmen kann für ein solches Szenario. Aber die Klammer muss man natürlich setzen. Für die Liga und für den Fortbestand auch der Vereine wird es ziemlich unumgänglich sein, dass wir, wenn wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen, dann möglicherweise ohne Zuschauer spielen müssen. Und wir haben uns alle 36 Vereine, muss man sagen, in der Liga dazu committed, dass wir, wenn es irgendwie geht, unter gesundheitlichen Aspekten selbstverständlich, diese Spielzeit idealerweise auch bis zum 30. Juni zu Ende spielen wollen. Und wenn es nicht anders geht, und danach sieht es jetzt aus, dann eben auch nur mit Geisterspielen. Und dann bin ich absolut dafür, weil ich der Überzeugung bin, dass es eminent wichtig ist für die Liga, dass wir diese Saison zu Ende bringen.
Wie beurteilst du den Maulkorb von der DFL bzw. von Christian Seifert?
Ich weiß nicht, ob man das als Maulkorb bezeichnen kann. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht mal auch eins klarstellen. Ich finde, dass Christian Seifert einen herausragenden Job macht an der Spitze der DFL, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und es ist, glaube ich, nicht sehr hilfreich, wenn jeder jetzt irgendwelche Ideen oder auch noch Wasserstandsmeldungen
abgibt. Es gibt ein paar Sachen, an die man sich klar halten kann. Und das wissen wir alle, dass der Spielbetrieb erstmal bis zum 30. April beispielsweise ausgesetzt wird, ist eins. Und dass wir alle Vereine diese Spielzeit gerne zu Ende bringen wollen. Alles Weitere, glaube ich, wissen im Moment nicht mal die Gesundheitsbehörden, weil wir alle nicht in die Kugel gucken können und wissen, wie wird die Entwicklung in der nächsten Woche sein. Deswegen habe ich da jedes Verständnis für.
Und für alle Jüngeren, Michael, die es vielleicht nicht mehr wissen, du warst ein richtiger Vollblutstürmer, genauso wie Bruno Labbadia. Bruno hat 8-mal in seiner Karriere gegen die Hertha gespielt und ein einziges Spiel verloren. Erinnerst du dich an das hier? Michael Preetz zum Ersten.
Okay.
Gegen Arminia Bielefeld. Du kannst es wahrscheinlich nicht sehen, oder?
Doch, doch, ich kann sehen. Wunderbar.
Ja, sag was hier. Ne? Guck mal hier, Kopfballungeheuer. So, und da waren noch Fans im Stadion, ne? Muss man so sagen. Also Michael, vielen Dank für deine Zeit. Alles, alles Gute, bleib gesund. Ja, ja. Und wir würden uns alle freuen, wenn du zeitnah vor allen Dingen hier in München mal wieder aufschlagen würdest. Ja, bis dahin.
Ja, vielen Dank. Gruß in die Runde. Alles Gute.
Danke.
So, wir machen einen einzigen Spot. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Soll der Fußball eine Extrawurst bekommen oder anders gefragt, dürfen die Profiligen trotz Corona-Beschränkungen bald wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Die Politik hat an diesen Tagesordnungspunkt hat ihn erst einmal vertagt. Aber es gibt eine klare Tendenz.
Die Geduldsprobe geht weiter. Immer noch keine Entscheidung, ob und wann der Fußball wieder rollt. Immerhin, die Politik sendet vorsichtige Signale. Geisterspiele könnten kommen, aber der Profifußball hat nicht oberste Priorität. Und der Profifußball ist auch nicht der einzige Wirtschaftszweig, dem das Wasser bis zum Hals steht. Sein Vorteil, während andere Bereiche dringend auf staatliche Hilfe angewiesen sind, könnte der Fußball sich selber retten. Ohne Steuermittel, aber mit Geisterspielen. Die DFL hofft auf solche Spiele im Mai. Es gibt aber auch pessimistischere Stimmen.
Ich habe einfach Sorge dafür, dass wir jetzt zu früh zur Normalität zurückkehren, auch durch den Fußballsport die falschen Signale setzen. Daher wäre meine eigene Empfehlung, im Herbst kann es wieder losgehen.
Knackpunkt könnten notwendige Corona-Tests sein, die an jedem Spieltag bei allen Beteiligten gemacht werden müssten.
Wir sind derzeit extrem knapp mit den Tests. Wir sind derzeit noch nicht einmal in der Lage, jeden Verdachtsfall zu testen. Wir sind auch nicht in der Lage, das medizinische Personal so vorab zu testen, wie es nötig ist.
Kein Problem sieht hier der Hamburger Labormediziner Professor Kai Gutensohn. Obwohl es um 20.000 zusätzliche Tests nur für den Profifußball geht, soll es trotzdem keine Engpässe geben. Ja, wir können das leisten. Natürlich müsste die DFL diese Tests bezahlen und nicht die Krankenkassen. Das sollte die DFL vielleicht mal deutlich kommunizieren. Und vielleicht sollte die DFL zusätzlich weitere 20.000 Tests für die Allgemeinheit finanzieren und der Politik einen konkreten, für den Steuerzahler kostenneutralen Notfallplan vorlegen, wie man die so sehnlich gewünschten Geisterspiele hygienisch korrekt durchführen will. Wir meinen, die DFL sollte der Politik ein Angebot machen, das sie nicht ablehnen kann.
Jörg, wie stehst du zu unserem Vorschlag?
Also das ist mir ehrlich gesagt alles ein bisschen zu einfach gedacht. Fangen wir damit an mit der angeblichen Extrawurst für den Fußball. Die wird es natürlich auf gar keinen Fall geben, weil der Fußball, die DFL, kann auch überhaupt nicht entscheiden, wann sie wieder anfängt zu spielen. Das entscheidet ausschließlich die Politik, die Gesundheitspolitik und letztendlich dann auch die Landespolitik, weil die Länder zuständig sind für diese Regeln, die eingehalten werden
müssen. Aber kann man nicht die Rahmenbedingungen trotzdem?
Naja,
vorgeben ist das falsche Wort, oder?
Ich gehe mal davon aus, dass die DFL längst ein Konzept erarbeitet hat, wie sie diese Spiele durchführen will. Weil worüber würde man sonst diskutieren? Wir fangen an am 2. Mai, am 9. Mai oder vielleicht erst am 9. Juni oder wie auch immer. Man muss ja eine Grundlage haben, über die man spricht. Also wird es ein Konzept geben, wie jedes einzelne Spiel gemäß dieser gesundheitlichen Vorgaben und Regeln wirklich zu 100% durchgeführt werden kann. Und mit diesem Konzept ist die DFL im Austausch mit der Politik. Und wenn die Politik, wenn auch die Landespolitik dann irgendwann mal grünes Licht gibt, wird die DFL wieder starten können. Das ist aber mitnichten eine Extrawurst für den Fußball. Das würde dann auch für alle anderen Sportarten gelten. Der einzige Unterschied ist, dass die DFL, dass der Fußball, also die beiden großen Ligen, erste Liga, zweite Liga, sich das weitestgehend leisten könnten, ohne Zuschauer auszukommen. Im Handball sieht es ganz anders aus.
Mhm. Jens?
In der dritten Liga auch. Weil die dritte Liga Zuschauer abhängig
ist. Abhängig ist, ja.
Also ich glaube, dass wir von Politikern als auch von Virologen nicht so genau Bescheid bekommen, wie es sich eigentlich um das ganze Virus verhält, um die Zahlen. Auch die Medien spielen natürlich ihren Teil. Dass man mit Zahlen konfrontiert wird, die noch vor 4 Wochen, so wie wir sie jetzt haben, optimal gewesen wären, um eine Lockerung zu erzielen. Jetzt auf einmal aus irgendwelchen Gründen sind sie dann doch nicht gut genug.
Das heißt, du meinst, die Zahlen sind sogar höher, schlimmer?
Ich weiß auch, Angela Merkel hat gesagt, okay, wenn sich, glaube ich, innerhalb von 10 Tagen keine Verdopplung einstellt, dann sind die Zahlen so gut, dass wir dann auch wieder lockern können. Jetzt sind wir schon bei 20 Tagen irgendwie. Was ich damit sagen will, ich glaube, die Politik hat bislang richtig daran getan, eine Ausgangssperre zu versehen, also uns damit zu versehen, ist natürlich ein extremer Eingriff in unsere Freiheitsrechte, was wir so noch nie hatten und was mich auch wundert, dass er eigentlich gar keiner sich gegen auflehnt.
Hoffnung, meinst du?
Niemand. Und wenn man, wir jetzt nicht, wir sind ja natürlich in der guten Situation, dass wir bislang noch nie wirklich Probleme in unserem Leben hatten. Aber wenn man mal mit den Großeltern spricht, teilweise wie das früher war, und die erleben eine ähnliche Situation jetzt wieder, dann macht man sich natürlich schon Gedanken. Aber auf den Fußballsport bezogen, glaube ich, wie auch in anderen Wirtschaftszweigen, dass, wie gesagt, bislang war das gut, aber dass man jetzt vielleicht einen Fehler macht, zu sagen, wir halten es jetzt zu lange geschlossen, weil dadurch geht extrem viel kaputt. Jeder Tag kostet uns Milliarden.
Ja, man muss einen Mittelweg finden. Ich glaube, das ist das Gefühl zu haben, wenn man zwischen den Zeilen liest, was die Politiker so mitgeteilt haben, die Virologen, dann geht doch die Tendenz dahin, dass man irgendwann zwischen Mitte Mai und Anfang Juni versucht zu starten, um dann das Datum, wenn die Verträge auslaufen, am 30.06. das irgendwie hinzubekommen. Ich sehe das aber nicht so problematisch. Der 30.06. darf kein Datum sein, wo man unbedingt fertig sein muss, sondern dann muss man das hinten ein bisschen ziehen. Und dann haben wir auch wieder Pause, wenn die Großveranstaltungen stattfinden können, ab dem 1. September vielleicht. Und man muss das durchaus strecken. Und ich sehe die Problematik mit den Spielerverträgen auch nicht so.
Aber mit den Zuschauern?
Darauf werden wir verzichten müssen.
Ich glaube schon, dass der 30.06. schon ein ganz entscheidender Punkt ist in dieser ganzen Geschichte, weil die Verträge laufen aus, wenn du jetzt sagst,
kommt unter Druck. Ne?
Ja, aber du hast ja auch Spieler bei uns zum Beispiel, 13 Verträge laufen aus, die schon woanders unterschrieben haben. Also wie willst du das jetzt kitten?
Die FIFA hat ja den Vorschlag gemacht,
wenn
die Saison beendet ist.
Ja, aber es kann ja nur sein, dass die Bundesregierung ein klares Zeichen gibt. Start 2.9. Mai, hoffentlich. Wir wünschen uns das alle. Dann wirst du auch in dem Zeitraum liegen, dass du bis Ende Juni die Saison zu Ende spielen kannst. Logischerweise ohne Zuschauer.
Ja.
Da sehe ich überhaupt kein Problem. Ich habe eben das vom Söder gelesen.
Kann man nochmal einblenden,
Stefan? Ja, blendet mal ein.
Machen wir gleich.
Was er da gesagt hat mit den Geisterspielen. Also,
da haben wir es nochmal.
Ob Geisterspiele überhaupt möglich sind. Warum sollen Geisterspiele bitte schön nicht möglich sein? Also das wird ja nicht nur bis zum Herbst wahrscheinlich so gehen, vielleicht auch bis zum Jahresende so sein. Länger. Also das muss auf jeden Fall gegeben sein, dass diese Möglichkeit besteht, Fußball zu zeigen ohne Zuschauer. Ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Aber die Bundesregierung nochmal muss natürlich das entscheidende Zeichen geben, zu sagen, so, wir können wieder zurück in den Sport.
Ich bin ja tatsächlich, wenn ich einhaken darf, auch bei Stefan. Also Geisterspiele, sicherlich hat der Fußball eine sehr, sehr große Verantwortung, auch wie man damit umgeht, eine Vorbildfunktion. Aber wie man hört, ist das Sicherheitskonzept relativ plausibel, dass man sagt, nicht mehr oder gerade so mehr als 100 Leute im Innenraum, 100 Leute auf der Tribüne, 100 außen herum im Umfeld des Stadions. In NRW wird gerade darüber diskutiert, weil es eben ein großer Wirtschaftszweig ist, die Möbelhäuser zu öffnen. Und wir diskutieren darüber, sollen wir Fußball spielen oder nicht. Ne? Also das ist finde ich irgendwo von der Warte vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen.
Und aber ganz kurz, du hast in der heutigen Zeit in den Baumärkten, die ja geöffnet sind, mehr Leute dann als im Stadion bei Geisterspielen.
Die Frage hat mir auch noch keiner beantworten können. Warum zum Beispiel in einem Stadion wie hier der Allianz Arena, wo 70.000 Leute reinkommen, warum man da nicht 20.000 reinstecken kann? Ja, die sind ja nicht,
müssen vielleicht nicht 20.000 sein, aber es können.
Ja, können auch 30 sein.
Dementsprechend
können 30 sein, oder? Aber können auch 10 sein. Ja, ja, aber ja, zumindest aber keine auch, Geisterspiele. Aber
das kannst du doch gar nicht organisieren, dass du die Leute so weit auseinanderhältst.
Wie willst du aber Moment, wenn, kann ich im Baumarkt auch nicht organisieren? Gutes Beispiel. Oder kann ich zum Beispiel, ich war gestern Fahrradfahren. Ich habe noch nie so viele Fahrradfahrer in meinem Leben gesehen, auch in Gruppen zusammen. Ja, da kontrolliert keiner. Die Polizei steht inzwischen da und die sagen auch nichts mehr, ja, weil sie sich wahrscheinlich selber nicht sicher sind, was sie eigentlich regeln sollen. Und gerade auf den Fußball bezogen, wir sehen da dieses, diese lustige Virengrafik in diesem großen Stadion. Da können lustig, ist das Nou Camp oder was? Da können lustig 20.000 Leute rein, die sich wahrscheinlich innerhalb vom Abstand von 10 Metern
nie in die Quere kommen. Du stellst jetzt Fragen, welche Stadion das ist. Aber das kriegen wir gleich raus. Wir gucken in Ruhe nach. Du hast Allianz Arena übrigens gerade erwähnt. Gutes Stichwort. Da wollen wir gleich auch drüber sprechen. Manuel Neuer hat sich geäußert zu der Veröffentlichung seiner Vertragsangelegenheit und ist nicht besonders erfreut darüber. Aber das besprechen wir gleich. Wieder zurück beim Check 24 Doppelpass. Und Laura hat noch interessante Informationen, ne? Wann die anderen so wieder anfangen wollen.
Genau, bislang haben wir nur auf die Bundesliga geschaut. Jetzt schauen wir mal auf die anderen internationalen Ligen. Die Premier League zum Beispiel, die haben ja grundsätzlich ihre Pause mal ein bisschen verlängert. 8. Juni steht da aktuell im Raum, aber Stand jetzt. Also das heißt auch noch nicht, dass sie dann wirklich wieder anfangen zu spielen. Und von den internationalen Ligen sind natürlich auch die internationalen Wettbewerbe dann abhängig. Champions League zum Beispiel allen voran. Die wollen jetzt im August wahrscheinlich starten, haben da so eine Idee, wie es klappen könnte mit dem Final Eight, nämlich um genau zu sein. Problem ist nur, das sehen wir schon an der Grafik, also es müssen ja noch Achtelfinal-Rückspiele stattfinden, unter anderem ja das vom FC Bayern München gegen Chelsea. Also die müssen natürlich auch noch gespielt werden und dann eben ein Final Eight an einem neutralen Ort, wo natürlich ärztliche Kontrollen stattfinden sollen. Die Mannschaften sollen isoliert werden und Viertel- und Halbfinalspiele sollen auch nur in einem Spiel ausgetragen werden, also kein Hin- und Rückspiel. Also so aktuell zumindest der Plan, das so umzusetzen. Ob es dann so kommt, ist eine ganz andere Frage. Und wir haben Sie zu Hause auch gefragt, und zwar bei einer Umfrage, wie Sie das denn bewerten. Soll zeitnah wieder Fußball gespielt werden in der Fußball-Bundesliga? Und das ist relativ eindeutig. 76,9% der Befragten sagen nämlich ja, wir wollen, dass der Ball endlich wieder rollt und das möglichst zeitnah. Also ist natürlich die Frage, die Ultras zum Beispiel sind komplett dagegen. Die sagen, nee, Geisterspiele wollen wir nicht. Dann spielen wir lieber gar nicht. Problem ist nur, ich glaube, das wird auch gleich bei Schalke 04 dann zu sehen sein. Was heißt das dann für die Vereine, wenn der Ball eben weiterhin ruht und nicht gespielt wird?
Jens, du hast doch gute Kontakte nach England, oder? Wir haben gesagt 8.6. Was hast du gehört? Oder wie geht man damit um?
Ja, in England ist natürlich die Situation eine andere, weil das englische Gesundheitssystem ist extrem schlecht im Vergleich zu unserem. Und sie haben es am Anfang ein wenig sehr lax genommen, ja, weil sie gedacht haben, ach, wir Engländer, wir tragen keine Masken und sowas, das machen wir nicht. Und jetzt müssen sie natürlich extrem umstellen, weil auch im Bekanntenkreis viele ältere Menschen leider verstorben sind. Das ist natürlich eine Sache, die in England anders zu handhaben ist als zum Beispiel in Deutschland, wo wir natürlich mit unserem Gesundheitssystem glücklich sein können.
Also sind wir besser dran sozusagen, Stefan. Wir haben auch gerade gehört, Champions League. Kannst du dir vorstellen, so ein Final-8-Turnier dann?
Kann ich mir vorstellen, ja. Ja.
Aber die Rückspiele müsste man ja eigentlich erst noch machen, ne?
Also ja, klar, musst du die machen.
Die noch ausstehen.
Stefan, logischerweise. Das gleiche Problem auch mit den Spielerverträgen, wenn das erst im August stattfinden sollte. Wer spielt denn da überhaupt?
Ja, musst du die nehmen, die unter Vertrag stehen oder die neu dazukommen? Ja.
Also es gab damals...
Dann ist es halt mal eine Ausnahmesituation.
Es gab damals... nach dem Bossmann-Urteil, gab es eine Übergangsphase, Paragraph 16 oder keine Ahnung mehr, wie der hieß. Ich war betroffener davon, ich wollte von Schalke 04 zum AC Mailand gehen. Und dann kam Bossmann und ich wäre ablösefrei gewesen. Und dann haben die gesagt, nee, Schalke, wir ziehen den Paragraphen, du musst noch ein Jahr bleiben und dann können wir auch noch eine Ablösesumme verlangen. Wenn das damals so einfach war, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jetzt so schwer ist, als Beispiel das Geschäftsjahr, also im Fußball, 30.06., um ein paar Monate zu verlängern, um dann eben auch die vertraglichen Situationen so zu regeln.
Aber die Logik sagt es doch, dass so lange die Verträge Gültigkeit haben, so lange wie die Saison läuft. Das steht ja auch in Klammern, glaube ich, in den Verträgen. Aber wo ist Logik? Ja. Ne?
Die Logik ist egal, glaube ich. Ne?
Aber die FIFA hat ja schon die Rahmenbedingungen geschaffen mit Oktober. Also von daher sollte das möglich sein.
Genau, das ist möglich, glaube ich auch.
Ja. Also die FIFA hat auch kein großes Problem. Ja, diese Empfehlung schreiben eben ausgestellt, wo eben sagt, dass man, also das ist nur eine reine Empfehlung. Wir haben uns jetzt unter der Woche mal länger mit Frank Riebach unterhalten. Das ist der Spielergewerkschaftsanwalt, der VDV-Justiziar. Und der hat gesagt, dass das alles dann infolge von Sondervereinbarung funktionieren müsste. Also man müsste vertraglich tatsächlich nochmal festlegen, der Vertrag läuft jetzt bis zu dem und dem Datum. Und was auch noch nicht ganz ausgedacht ist, Fall Alexander Nübel, der in Bayern natürlich ein höheres Gehalt hat, das müsste auch noch ausdiskutiert werden. Übernimmt das dann Schalke? Ja. Oder machen das die Bayern?
Also da gehören drei Parteien dazu. Der Fußball muss insgesamt extrem flexibel werden.
Genau.
Definitiv in der Zukunft. Das heißt auch Winterpause. Ich bin überhaupt kein Freund von dieser Winterpause. Wo ist das Problem, in Deutschland durchzuspielen? Ja, genauso wie in England. Ja. Da gewinnst du auch wieder 3-4 Wochen locker, 6-8 Spiele vielleicht, die du da reinlegen kannst. Also ich glaube, das ist das alles Entscheidende, dass der Fußball extrem flexibel wird in der Zukunft.
Also hier haben wir schon Nübel gehört. Jens hat gerade auch Schalke schon erwähnt. Damit machen wir jetzt mal weiter. TV-Einnahmen fließen, ja, das wissen wir seit Freitag. Erst einmal also aufatmen bei den Schatzmeistern der Vereine, aber nicht auf Schalke. Da gibt es nach wie vor ganz, ganz große Probleme.
Schalke liegt unabhängig von Corona auf der Intensivstation. Das Virus schärft nur den Blick. Wahre Insolvenz kommt von innen.
Auf einmal stellen wir fest, wenn der Fußball nicht da ist, dann bleibt uns wenig, da bleibt uns vielleicht sogar nichts.
Der Verein trug seinen Schuldenberg kaum ab, sondern vor sich her. 83 der 198 Millionen Euro Schulden haben nur eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, müssen nun zurückgezahlt werden. Schalke droht weiterhin die Insolvenz. Immer wieder gingen Stars ablösefrei in den letzten Jahren, Goretzka etwa, aber auch Meier, Kolasinac, Neustädter oder Matip. Und es setzt sich jetzt fort. Torwarttalent Nübel geht für lau zu den Bayern. Schalkes Transferbilanz ist verheerend. Trotz 37 Millionen Euro etwa für einen Thilo Kehrer, S04 gab in den letzten drei Jahren 65 Millionen mehr für Spieler aus, als man einnahm. Aufgeblähte Kader, Etats und Egos. Jahrelang gab es kein Gegenlenken. Selbstkorrektiv? Fehlanzeige. Beobachter und Investoren von außen fragen sich nun gleichermaßen, ist Schalke als Verein am Ende?
Sprechen wir sofort. Jörg, ich habe nicht, ihr habt das vermeldet, dass ja, die das TV-Einnahmen.
Genau.
Ist aber noch nicht bestätigt.
Das muss man nochmal dazu sagen. Aber es wird in dem Sinne sein, dass es etwas weniger sein soll in der Summe, aber dafür jetzt sofort gezahlt wird. Also unabhängig davon, wann die Geisterspiele wieder starten.
Okay. So, jetzt wieder zu Schalke zurück. Du hast gerade die Schlusstafel gesehen, da ist sie nochmal. Sagst du dazu?
Schalke ist nicht am Ende. Bald ist wieder Geburtstag, 19.04. Wir haben heute im Übrigen einen schönen Tag, Sonntag, 19.04. Ne? Wollte ich nur mal so am Rande sagen. Positiv denken.
Jetzt verschaffst du dir gerade ein bisschen Zeit. So.
Ja, genau. Ich will damit dokumentieren, positiv denken. Und diese Aussage geht ja in die positive Richtung, dass man keine Zahlungsschwierigkeiten bekommt oder nicht in dem Maße, dass es nicht mehr weitergeht. Und der Verein ist niemals am Ende.
Mhm. Jens, da frage ich anders. Wie kann man so viel falsch machen wie auf Schalke?
Also ich denke, von der Philosophie, die sie jetzt haben, gehen sie in die richtige Richtung. Weil sie haben ihren Kader verbilligt. Sie haben, sind wettbewerbsfähig nach oben. Der Ausreißer in der letzten Saison nach unten war für mich eigentlich negativ wie für alle. Aber sie stecken unheimlich viel in Infrastruktur, um die Jugendarbeit natürlich auch weiterhin auf gesunde Füße auch für die nächsten Jahre, Jahrzehnte zu stellen. Wie der Olaf auch sagt, Schalke wird niemals am Ende sein. Wir haben schon Situationen erlebt, wo man hätte denken können, jetzt wird es wirklich sehr eng, aber davon sind sie weit entfernt. Sie werden immer Geldgeber finden, die, wenn es mal knapp wird, auch da unterstützend zur Seite stehen
werden. Sie haben ja ganz gute Geldgeber eigentlich. Ne?
Wen denn?
Naja, es gibt da so einen Hauptsponsor.
Ja, aber einen Hauptsponsor kannst du nicht als Geldgeber. Es gibt
Clemens Tönnies?
Ja, vielleicht der Clemens, der natürlich ein großer Gönner von Schalke 04 ist, der dann vielleicht auch wieder einspringen kann, wenn Not an Mann ist, der das auch tut. Man muss ja auch immer Menschen finden, die das tun. Mhm. Und natürlich wurden Fehler in der Vergangenheit gemacht. Dafür können aber jetzt die handelnden Personen eigentlich wenig. Jochen Schneider hat jetzt nicht unbedingt die Verantwortung dafür, dass
Wir haben das vorhin bei Michael Preetz
ja
auch.
Das war ja nicht der Vorwurf an Jochen Schneider.
Nein, aber gut, weil du gesagt hast, wie viele Fehler kann man machen. klar, der Druck ist jetzt da.
Über die Jahre war das natürlich.
Ja, der Druck ist jetzt da, dass sie einfach auch mal gut wirtschaften, gute Spieler holen, vielleicht für wenig Geld. Und natürlich auch auf dem Platz wieder dahin kommen, dass sie dauerhaft oben mitspielen können.
Aber dann muss ich mal eine Frage stellen, weil ihr seid ja Schalke-Experten. Warum hat der Herr Peters denn das Interview oder diese Ansage gegeben? Weil das ging ja klar in die Richtung.
Ja, weil er den Ernst der Lage erkannt hat und alle Schalker mitnehmen wollte, auch zur Unterstützung aufzurufen. Mhm. Also was Eintrittskarten betrifft. Beispiel, wir standen ja kurz vor dem Spiel in Dortmund. Und ich glaube, da jeder, der das Geld nicht zurückverlangt hat, auch ein Anrecht und bekommt auch eine Karte für das Spiel, wenn es dann mit Zuschauern in Dortmund stattfindet. Aber Olaf,
das scheint ja überhaupt nicht auszureichen. Nee,
ich will das nur sagen, das sind so Beispiele.
Kleine und Beispiele.
Es ist doch wichtig, am Anfang den Finger in die Wunde zu legen, als später dann zu sagen, wir haben etwas verpasst.
Aber das ist doch ein ganz klares Eingeständnis. Wir haben das falsch gemacht.
Ja, und das hat er öffentlich gesagt. Also von daher. Ja,
das ist auch richtig. Aber ich glaube, Sie sind clever. Sie bereiten etwas vor, was im gegenwärtigen Umfeld besser umgesetzt werden kann als vielleicht.
Ja. Was weißt du denn?
Also euren Optimismus in allen Ehren.
Als vielleicht, wenn es wieder läuft
und Corona. Ich finde es ein bisschen sehr optimistisch. Bei 198 Millionen Verbindlichkeiten, kurzfristigen Verbindlichkeiten. Was würde Schalke denn machen, wenn das Fernsehgeld jetzt nicht fließen würde, zum Beispiel? Und ich weiß aus dem
Spiel,
ich weiß,
mit Fakten erstmal beschäftigen.
Ja, ist schon klar, aber trotzdem 198 Millionen Verbindlichkeiten. Und ich weiß aus dem
Spiel, aber du hast gerade gesagt, kurzfristig. Die sind ja nicht kurzfristig.
Ja, aber einige schon, haben
wir einen Beitrag,
gehört. Aber ich weiß aus dem Spielerkreis, dass die Spieler gebeten wurden, gefragt wurden, auf Gehalt und Prämien zu verzichten, diese 33%. Aber mit der Begründung, wenn ihr das nicht macht, droht die Insolvenz.
Ah, nein. Omar Mascarell, der Kapitän, Sie waren in Gesprächen als Mannschaftsrat, wo im Übrigen Alexander Nübel auch noch dabei ist. Und die haben von Anfang an in den Gesprächen, ob es Sascha Rieter war, Jochen Schneider mit dem Vorstand, sofort Bereitschaft erklärt zu helfen. Erst einmal mit 15% Verzicht und 15% Stundung. Und haben über den 30.06. hinaus gesagt, wir sind auch bereit, mehr zu geben. Und so ist das auch in der Führungsebene und drunter gebrochen für die ganzen Mitarbeiter, die wir haben, die über 600, dass
Olaf,
die keinen Verlust haben.
Das habe ich so auch gehört. Aber dazu kommen dann, dass die Spieler auch auf Prämien dann verzichten sollen. Und
ganz genau, das sind ja diese 33%.
Nee, das sollen wesentlich mehr sein übrigens noch.
Das, was Jörg eben gesagt hat, das wurde mir auch so überliefert. In der Vergangenheit ist auch viel, viel gesprochen, auch mit Beratern, mit Spielern teilweise, die tatsächlich gesagt haben, dass das wirklich erwähnt wurde in diesen Gesprächen, dass es um die Insolvenz geht. Und so genau, so klipp und klar.
Kann man nicht sagen, Zahlungsschwierigkeiten?
Dann sagt man Zahlungsschwierigkeiten.
Also ich finde,
die sind ja schon da,
oder? Wir sollten Schwierigkeiten haben alle. Wenn wir nicht beginnen, irgendwann Fußball zu spielen, kommen alle in die Lage, dass sie Schwierigkeiten haben, weil ohne Fußball keine Einnahmen.
Klar, das ist absolut richtig, Olaf. Man hat ja auch, muss man sagen, fairerweise Anlagenvermögen. Ich glaube, der Konzernbericht hat es ausgewiesen in Höhe von, rechnet man mit 190 Millionen. Das Stadion ist seit letztem Jahr abbezahlt. Man hat das Berger Feld, wo man 100 Millionen reinsteckt. Ein großes Nachwuchsleistungszentrum, Jens hat es angesprochen, wo Bedarf da oder wo Geld, wo Mehrwert da ist. Spielerwerte. Aber trotzdem, wir reden jetzt ein paar Minuten jetzt wieder darüber, Tönnies kann aushelfen, hier kann ausgeholfen werden. Und dann dreht sich, finde ich, alles wieder im Kreis und man steht an den gleichen Problemen.
Das Problem, was ich vorhin mit Michael Preetz noch sagen wollte, wo ich gesagt habe, jede Trainerentlassung und natürlich eine Neuverpflichtung ist erstmal wieder ein Rückschritt. Und ich glaube, da ist auch das Problem der Kontinuität bei Schalke 04, dass man es nicht schafft, immer mal einen Manager über 10 Jahre zu haben, einen Trainer über eine lange Zeit zu haben. Das ist ein großes Problem. Und Investitionen oder Einnahmen wie Kehrer zum Beispiel, die reinvestiert wurden von Heidel, der dann mit vielen Spielern gar nicht so schlecht lag, wie man im Nachhinein gesehen hat. Aber die Gemengelage hat dann dazu geführt, wo wir heute stehen. Und dass dieser Virus ausbricht und uns alle trifft, unvorbereitet, das konnte keiner ahnen. Und da kann man auch nicht vorbauen.
Aber wenn der Peter Peters so ein Statement abgibt, öffentlich, und ich glaube, dass ich dieses Statement richtig verstehe, ist es nicht so, dass du auch ein Zeichen an die Spieler sendest, die bei euch unter Vertrag stehen, die eventuell in eine Vertragsverlängerung gehen oder Vertrag läuft aus, weiß ich jetzt nicht im Detail.
Aber die haben vorher schon angeboten.
Warte, dass die vielleicht überlegen, ich unterschreibe bei diesem Verein nicht, weil die Situation ist ja jetzt so und es wird wahrscheinlich durch die Corona-Krise auch nicht besser in den nächsten 1, 2 oder auch 5 Jahren.
Bei den Spielern, wo Verträge
das auslaufen? Das mache ich nicht oder? Aufgrund des Statements, was Peter Peters abgegeben hat. Also das würde ich, bei Bayern München ist das kein Problem, würde ich jetzt mal sagen. Ja, zu sagen, ich verlängere oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass so ein Statement sehr wohl dazu beiträgt, dass die Spieler jetzt auch überlegen, eben woanders hinzugehen.
Also eine Anmerkung auch noch. Zahlungsschwierigkeiten sind ja das eine, Insolvenz ist das andere. Insolvenz heißt also, zahlungsunfähig. Und dann wird ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Und ich meine, das zeigt ja, wie ernst die Lage auf Schalke ist.
Überall.
Und es müssen, ja, natürlich überall, aber auf Schalke, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen mehr als bei vielen
anderen Vereinen. Nur weil man sich vorher äußert, was Jens auch vorhin gesagt hat, dass man vorausschauend ist und alle in einem Boot mitnehmen möchte, vor allen Dingen die Fans, auch zu verzichten auf das, was ihnen noch zusteht mit den ausbleibenden Zahlungen, zum Beispiel bei den Logen auch für die letzten 4 Heimspiele.
Aber da kommt Olaf, ja wahnsinnig viel Geld. Olaf, ist es nur vorausschauend oder ist es wirklich auch schon Angst? Das kann,
ja, aber
wenn Peter Peters sowas sagt, wir beide kennen ihn sehr, sehr gut oder wir alle hier in der Runde, dann hat das... Da bin ich bei Stefan schon eine Aussagekraft.
Absolut, weißt du, absolut.
Er ist so lange dabei. Auch,
Alexander ja. Jobst hat von einer potenziell existenzbedrohenden Lage gesprochen. Das ist jetzt nicht irgendwas, was wir uns hier ausgedacht haben, sondern hat er selbst gesagt.
Ich war in Dortmund, als sie finanzielle Schwierigkeiten hatten. Und immer, wenn es richtig schlecht lief, weiß ich, dass beide oder alle Verantwortlichen in beiden Vereinen gesagt haben, macht euch keine Sorgen.
Ja, ja, okay. Aber Jens,
wenn es gar nicht mal jetzt so schlecht lief, dann auf einmal kamen so Töne raus, wie jetzt auch der von Peter Peters.
Ja, aber die Corona-Krise, die Zeiten früher Dortmund-Schalke waren ja vielleicht auch nicht einfach. Mhm. Aber jetzt mit der Corona-Krise, wo du nicht weißt, wie lange spielen wir ohne Zuschauer, wie lange geht das, ist doch eine ganz andere.
Und als ob die Leute Stefan, noch helfen können, da gebe ich dir recht. Aber prinzipiell, sagen wir mal, in Deutschland ist das Insolvenzrecht ausgesetzt worden bis Oktober. Das heißt, selbst wenn du insolvent bist, musst du nicht zum Insolvenzrichter gehen. Von daher ist das Szenario, das spielt gar keine Rolle im Moment. Ja, weil jeder hat Schwierigkeiten. Und ob der, ich gehe nicht davon aus, ja, dass der Fußball staatliche Hilfen bekommt. Aber
wenn du keine Spieler verpflichten kannst oder nicht verlängern kannst und so weiter,
ja, aber
und so
fort,
was machst du denn dann?
Nee,
du bist ja sportlich auch nicht besser dadurch.
Ja, aber Peter Peters hat aber ganz
klar... Bei manchen Spielen ist es vielleicht auch gut,
Jens,
wenn Peter du nicht verlängerst.
Ja,
ja. Also, du kannst dich neu aufstellen.
Peter Peters hat auch ganz klar in Richtung dem Sportmanager gesagt, dass keine Spieler verpflichtet werden, also die Geld kosten. Hm. Also wird man mit dem Material versuchen, erst einmal umzugehen. Und wir haben auch viele Talente und dann bekommen die auch mal die Chance und können zeigen, was sie können.
Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Man hat die Talente, man hat einen Levent Mertschan, man hat einen
Ahmed Kutucu.
Super Jugendarbeit. Norbert Elgert seit 20 Jahren oder länger in der U19 tätig. Ne? Aber gibt man auf Schalke in so einem emotionalen Umfeld, wo du getrieben bist von sportlichem Erfolg, wo alles auf Kante genäht ist, wo jedes Aussetzen einer Champions-League-Saison schon finanzielle Löcher einreißt, gibt man in so einem Umfeld die nötige Zeit zu sagen, wir haben vielleicht das nächste Jahr, wo wir nur auf Jugendspieler oder ausschließlich auf Jugendspieler setzen und dann vielleicht 10., 11., 12. werden, um dann zu wachsen. Das finde ich tatsächlich auch fraglich.
Wir haben ja im letzten Jahr das Problem gehabt, Abstiegsangst, wo dann Huub Stevens mit Mike Büskens und Asamoah das Schlimmste verhindern konnten. Da haben wir ja schon gesehen, dass man dann jetzt in die neue Saison gegangen ist und hat gesagt, wir wollen nicht unbedingt einen internationalen Tabellenplatz. Und auf einmal spielt man eine super Vorrunde, wo man dann auch Mönchengladbach noch in der Rückrunde geschlagen hat und hat schon wieder geträumt von mehr. Und da sieht man mal, wie schnell sich alles wieder ändern kann. Und man sieht doch, man kann doch mit relativ wenig auch viel erreichen. Und das sollte uns Kraft geben. Und das meinte ich am Anfang, als ich gesagt habe, geht der Verein unter? Nein, der geht nicht unter.
Ja, das ist auch doppeldeutig gemeint übrigens. Ja. Ne? Wir wollten es erst kursiv schreiben. Ne? Verein, das geht es um den e.V. Jetzt kommen aber noch 3 Spieler zurück, die ausgeliehen sind. Rudi, Uth, Bentner möglicherweise.
Das wird ja nicht einfacher. Aber das wissen wir ja noch nicht. Ne? Das weiß man ja
nicht. Naja, aber da wird das ja weiter...
Und du hast
das finanzielle Budget wird ja... Oder Volumen wird ja weiter belastet.
Also die Aussagen, die ich mitbekommen habe, ist bei Bentaleb, dass man ihn verpflichten wollte. Bei Rudi, dass man ihn wieder nach Schalke ziehen lassen möchte. Bei Uth weiß man das noch nicht. Also ich denke, das sind alles super Fußballer. Die haben einen Marktwert. Und man muss jetzt erstmal gucken... Dann nimmt man sie zurück, weil sie ja Schalke
und der Schalke ja keine unter Vertrag sind. Logischerweise.
Ja, und das sind gute Leute. Und das meinte ich ja auch mit Christian Heidel, der ja auch gute Transfers geleistet hat. Und ein Rudi, der jetzt in Hoffenheim wieder wesentlich besser gespielt hat. Und dann muss der Trainer David Wagner gucken, kann ich die gebrauchen oder nicht.
Aber dann frage ich mich, wenn er besser gespielt hat in Hoffenheim, warum ist jetzt durchgesickert, dass Hoffenheim diese Kaufoption nicht ziehen will.
Ja, aber das kann ja auch taktisch geprägt sein. Und bei Bentaleb hat man, glaube ich, immer von vornherein ganz klar gesagt, nee, der spielt nicht mehr auf Schalke. Also so war immer die Aussage, die ich immer mitbekommen habe.
Ich wollte das mit dem Verein noch mal gerade sagen oder erklären, was wir da geschrieben haben. Ist Schalke als Verein am Ende? Damit meine ich e.V. Muss eine Ausgliederung jetzt unbedingt her, Jens?
Also ich glaube, eine Ausgliederung ist immer von Vorteil, weil man einfach mehr, mehr Möglichkeiten hat in der bilanziellen Gestaltung, in der Vermarktung, in der Gründung von vielleicht noch Partnerunternehmen. Schalke hat eine große E-Sport-Abteilung. Ne? Ich weiß nicht, wie das da läuft, aber ich glaube, das muss sehr erfolgreich sein.
Und oh, die sind nicht schlecht.
Und
strategische Partner mit reinnehmen.
Ja, das ist halt einfacher. Ne? Und ich glaube.
Das heißt, man muss sich von der Tradition dann mal.
Die wissen, Tradition, die bisschen, Tradition bleibt,
die bleibt doch
da.
Eh, oder?
Bei Borussia Dortmund.
Man sagt
Borussia
das aber
Dortmund, immer, weißt du Borussia Dortmund ist ja zu weiten Teilen im Besitz von anderen Leuten. Und die spielen auch ihre Tradition. Ja, und kein Borussia Dortmund-Fan würde sagen, ey, wo ist unsere Tradition, nur weil wir an der Börse sind. Also ich glaube, das wird auch ein bisschen überschätzt.
Man hat immer das Gefühl, ne, dass man da Angst vor hat. Oder
ja, aber es ist ja völliger Quatsch, dass eine Ausgliederung bedeutet, dass der Verein die Tradition verliert. Also das ist beim FC Bayern nicht so gewesen. Das ist beim VfB Stuttgart jetzt nicht so gewesen. Es bleibt trotzdem der VfB Stuttgart. Also
Hertha ausgegliedert worden. Beste Beispiel. Super Verein, traditionsreicher Verein, haben jetzt einen tollen Investor. Und auf einmal sind die alle optimistisch. Ja, ich glaube, und die Tradition ist nach wie vor ein.
Also du würdest das befürworten, wenn ich das richtig, oder?
Ja, klar. Also ich kann sagen, man muss sich ja auch mal die Satzung anschauen. Es wurde ja auch verändert, normalerweise Satzungsänderungen 66%. Und jetzt ist es noch höher gehandelt worden, 75% der Mitglieder müssen dem zustimmen. Also das ist eine sehr hohe Hürde. Und ich glaube, auf Schalke ist es so. Deswegen sind wir ein eingetragener Verein. Deswegen halten wir so eng zusammen, vor allen Dingen in kritischen Situationen, dass das eine hohe Hürde sein wird. Und ich kann es jetzt nicht ausschließen, weil da muss alles auf dem Tisch in so einer kritischen Situation.
Also, wir machen gleich weiter, reden noch natürlich noch über Schalke und einen Ex-Schalker. Manuel Neuer hat sich zu Wort gemeldet. Ja, das waren schon mal ganz klare Aussagen. Sind gleich wieder da. Atmen kurz durch. Wir machen weiter mit dem Check 24. Doppelpass sind immer noch beim Thema Schalke 04 und stellen Laura die berühmte, wie nennen wir das bei uns, Schuldfrage. Ne?
Die Schuldfrage. Wer hat denn jetzt Schuld an dieser Krise? Also finanziell definitiv nicht gut aufgestellt. Und die Zuschauer zu Hause, die haben auch einen Schuldigen gefunden. Also Selbstverschulden oder höhere Gewalt. Wer trägt die Schuld an dieser Finanzkrise? Schalke hat sich die Misere selbst eingebrockt. Sagen 84% von ihnen zu Hause. Die andere Antwortmöglichkeit wäre gewesen, ohne Corona hätte Schalke diese Probleme nicht. Also da merkt man schon, nicht nur die Corona-Krise ist eben schuld an dieser schwierigen Situation. Aber auch wenn man sich so im Netz umschaut, Schalke hat nach Jahren mal wieder einen starken Sportvorstand. Jochen Schneider betreibt eine klassische Realpolitik. Seine geräuschlose und bodenständige Arbeit überzeugt mich. Also es gibt eben auch positive Stimmen und dann auch vielleicht zum Schmunzeln. Auch in dieser heutigen Zeit darf man ein bisschen schmunzeln. Aufgrund der Kontaktbeschränkung hält Schalke 04 übrigens auch für die nächsten Jahre weiterhin mindestens 28 Kilometer Abstand zur Meisterschale. 28 Kilometer Abstand ist ja dann Borussia Dortmund, ne? Also wer es nicht direkt auf die Schnelle weiß. Wir haben auch Sie zu Hause gefragt. Also wer hat Schuld an der Krise? Das waren Ihre Antworten.
Der sonst ewig die Öffentlichkeit suchende Clemens Tönnies äußert sich im Moment fast gar nicht. Im Prinzip ist er in all den Jahren immer nur wiedergewählt worden, weil der Fan und das Mitglied die Sorge hatte, wenn es einmal Probleme gibt und existenzielle Nöte auftreten würden, dass er dann als Garant den Verein retten würde.
Ja, Schalke 04, denke ich, ist selber schuld. Die teuren Transfers, die teuren Gehälter, ständige Unruhe im Verein, die laufenden Trainerwechsel, Sportdirektoren werden gewechselt wie andere ihr Hemd.
In dieser schwierigen Zeit für alle Vereine sowie auch für Schalke 04 wäre es falsch, für diese Misere jetzt einen Schuldigen zu suchen.
Fiel eben der Name Clemens Tönnies, Olaf. Ich will nicht sagen, er ist abgetaucht, ne? Aber nicht mehr so präsent wie früher. Wie nimmst du das wahr und warum?
Was glaubst du? Er ist ja Aufsichtsrat und er lässt jetzt den Vorstand machen. Dafür sind die da und das machen sie auch gut.
Jens, dein Eindruck?
Sportlich finde ich es nicht überzeugend. Weil sie waren gut, jetzt sind sie wieder mittelmäßig. Vielleicht kommt ihnen die Pause durch Corona recht. Aber
Also ich habe das Gefühl, dass Jochen Schneider einen guten Kurs eingeschlagen hat, auch mit David Wagner als Trainer,
ja.
mit den Neuverpflichtungen. Sie haben ja auch ordentlich im Fußball wieder gespielt, also sicherlich jetzt noch nicht das, was man vielleicht auf Schalke erwartet, aber es war auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zur Vorsaison. Gut, eine Verschlechterung war auch schwer möglich.
Wollte ich gerade sagen.
Aber Jochen Schneider hat natürlich jetzt auch das Problem, dass er mit den Altlasten zu kämpfen hat. Und diese Altlasten müssen ja durch irgendwas entstanden sein. Und da kommt man ganz klar darauf, dass Managementfehler gemacht worden sind. Und zwar nicht nur letztes Jahr, sondern viele Jahre.
Viele Jahre auf jeden Fall.
Genau. Ich glaube, dass die Schalker grundsätzlich aufpassen müssen. Ich hoffe, du bestätigst mich, dass sie in Zukunft... eben diese Top-Spieler, diese Jungen wie Goretzka oder Draxler eben, dass sie nicht ablösefrei den Verein verlassen können.
Absolut.
Ich glaube, das ist auch finanziell ein extremer Verlust, den sie da schreiben. Ich weiß nicht, Nübel glaube ich auch.
Nübel jetzt auch.
Ja, und Kolasinac auch noch.
Wenn du jetzt diesen Markt,
auch noch.
Also ja, und wenn du diesen Marktwert jetzt mal zusammen oder hochrechnen würdest, dann würde Schalke vielleicht auch ein Stück weit besser
darstellen. Ja, aber wir haben gerade mal so überschlagen, welche Mannschaften haben denn da so einen besseren Wert erzielt, die Spieler immer entsprechend zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen. Also ich glaube, das sind nur die Obersten, die dann auch diese hohen Preise erzielt haben von 30 bis 50 Millionen.
Ja, aber guck zum Beispiel zu Eintracht Frankfurt, ein Verein,
das eigentlich etwas weiter... Ja gut, das war ein besonderer Fall.
Freddy Bobic,
super Job,
absolut. Ja. Muss ich auch sagen, der Umsatz auf Schalke ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Ne? Du bist bei 275 Millionen jetzt gewesen, 2019, der zweitstärkste. Hast aber auch ein Minus von 26 Millionen gemacht. Und wir reden hier über Zahlen, wir reden über 15, 16 Millionen TV-Gelder und am Ende vielleicht Einnahmen... zweimal vier Heimspiele.
Man hatte auch davor 340 Millionen. Man muss halt in der Champions League spielen. Und wenn Schalke in 5 Jahren nur einmal Champions League spielt, dann bricht natürlich dann der Umsatz auch ein. Klar.
Ja, ist natürlich auch ein hohes Risiko, wenn du darauf angewiesen bist, dann permanent.
Das ist der Punkt. Jens noch. Also wir reden immer davon, dass Schalke Spieler da nicht verkauft hat zum richtigen Zeitpunkt. Schalke ist mit
Oder verlängert hat.
Schalke ist mit Borussia Dortmund hinter Bayern der größte Verein in Deutschland, nach wie vor noch. Und Schalke muss in der Lage sein, die Spieler zu halten. Weil wenn ich immer mit der Idee durch die Gegend laufe, ja, das ist wieder ein Talent, der kommt hoch, dann verkaufen wir den, dann werde ich nie mehr gut. Ja, sondern die Leute auf Schalke wollen ja, dass sie wieder um die Meisterschaft mitspielen, in der Champions League spielen.
Aber Jens, warum schaffen sie das nicht?
Ja, gut, ist ja klar, warum. Aber
warum? Nee, sag doch warum.
Ja, weil einfach zu viele Fehler gemacht wurden. Ist doch logisch, im Sportlichen. Wenn ich immer eine andere Bewertung vornehme der Situation und einmal wird mir gesagt, Tedesco ist ein Traumtrainer, dann ein halbes Jahr später, ist doch nicht so gut. Mhm. Irgendwo muss ich ja auch mal, ich sag immer, wenn ich das Ganze verstehen will, muss ich ein bisschen Ahnung vom Produkt haben.
Ja. Es fehlt natürlich auch die Kontinuität in der sportlichen Führung.
Was man
auch nicht vergessen darf, Schalke hat ja sehr wohl auch gut verkauft. Sané für 50 Millionen, Kehrer für 37 Millionen.
Ja, aber das ist trotzdem...
Die Frage ist dann aber, ist das Geld wieder richtig investiert worden? Und ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck.
Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Wir hatten 2009 schon mal die Situation, dass Schalke in einer ziemlichen Finanzkrise gesteckt hat. Ja, glaube ich, auch ein Eigenkapital im zweistelligen Bereich, Minusbereich gehabt. Aber aus diesen Fehlern hat man nicht gelernt. Und wenn man mal diese ganzen Abfindungen allein hochrechnet, und Felix Magath, das soll ja 10, 12 Millionen, hatte man gemunkelt, irgendwo gelegen haben. Man hat einen Di Matteo, man hat auch Trainer für Geld verpflichtet. Ich glaube, bei Markus Weinzierl war das, dann Breitenreiter wieder abgefunden. Wenn man das mal alles summiert und sich hochrechnet, ja, und das wollte ich vorhin sagen, wir sprechen über Summen, 15, 16 Millionen TV-Gelder und fehlende Einnahmen an Zuschauern. Ja, wenn man dann mal guckt, jetzt auf dem Weg hierher den Konzernbericht nochmal genauer durchgelesen, Schalke hat 600 Mitarbeiter, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, braucht man 600 festangestellte Mitarbeiter in einem Verein? Gut, wächst natürlich alles.
Schalke ist ein großer Verein.
Ist ein Riesenverein. KPMG-Studie jetzt, Top 15 weltweit, 770 Millionen wert. Also das ist schon eine Bank. Ja? Aber wir reden hier über Summen, die mir so gering erscheinen, wenn man mal guckt, Personalaufwand oder Personalkosten, 124 Millionen für die ganzen Mitarbeiter, wovon 2/3 auf den Lizenzspieler-Etat fallen. Thomas hat die Spieler angesprochen, die verliehen sind, weil man mit denen eigentlich unzufrieden war. Ben Taleb, ein Fährmann, ein Rudi, ein Uth. Da kommt man allein schon bald auf 20 Millionen Jahresgehalt. Da können die Jungs natürlich nichts dafür. Ja, aber wenn man das mal alles hochrechnet, dann ist natürlich klar, wo man da heute liegt. Und da gebe ich Jörg auch recht, Realpolitik, Schneider, den ich super finde, und auch ein David Wagner oder ein Reschke, der im Hintergrund arbeitet, die können für diese Altlasten natürlich jetzt nicht so viel dafür.
Warum findest du die super?
Also ich finde, dass die, ich finde tatsächlich, dass die einen klaren Plan haben, auch in ihrer Ansprache. Ich finde, dass David Wagner, hatte man gesehen, auch in der ersten Saisonhälfte, einen Fußball hat spielen lassen.
Kann man das jetzt schon so beurteilen?
Ja, also zumindest in der ersten Saisonhälfte, wo man wirklich die
volle Anzahl an Spielern. Kann man auch Schalke nicht beurteilen, weil dasselbe wurde gesagt mit Heidel. Und
ich erinnere mich
mit
daran.
Tedesco als Trainer, wo man auch gesagt hat, das ist richtig, super. Wir sind auf dem richtigen Weg, das ist nachhaltig, das wird für die nächsten Jahre. Schalke ist ein anderes Spielfeld. Also deswegen kann man heute nicht sagen, Schneider, Reschke und Wagner sind die Richtigen. Ja? Lass mal noch ein halbes Jahr vergehen oder auch ein Dreivierteljahr, ich glaube, dann können wir diese Frage beantworten. Die können wir heute nicht beantworten.
Also, genau, das wollte ich sagen. Wir warten nicht ganz so lange. Wir werden das
hat
in den nächsten Wochen wahrscheinlich weiter besprechen. Also. Oder hoffentlich, wenn es mal wieder losgeht. Ja. Und jetzt machen wir einen einzigen Spot und dann kümmern wir uns um einen Ex-Schalker, um Manuel Neuer und seine mögliche Vertragsverlängerung. Weiter geht's. Manuel Neuer, der hat seinen Vertrag immer noch nicht verlängert. Ja, das ist nicht schlimm. Kannst du jetzt was zu Manuel Neuer gleich sagen? Es hieß, er wollte 5 Jahre Vertrag haben und pro Saison 20 Millionen Euro. Das hat die Bayern natürlich geärgert. Doch Manuel Neuer hat jetzt bzw. gestern erklärt, das stimmt so nicht. Die Zahlen sind einfach falsch. Außerdem ist es stocksauer, dass die Vertragsdetails plötzlich öffentlich bekannt geworden sind. So schaut's aus.
Dicke Luft beim FC Bayern. Manuel Neuer und der Club streiten um die Vertragsverlängerung. Und zwar ziemlich öffentlich, ungewöhnlich öffentlich. Angeblich gibt es keine Einigung bei Laufzeit und Gehalt. Angeblich will Neuer einen sehr langfristigen Vertrag und sehr, sehr viel Geld. Und angeblich ist er sehr, sehr, sehr sauer, dass diese Details jetzt in der Zeitung stehen. Wer hat diese Details verraten? Neuer bestimmt nicht. Denn der steht jetzt in der Öffentlichkeit als raffgieriger Millionario da und das auch noch mitten in der Krise. Indiskretionen statt Schweigepflicht, lieber FC Bayern, so geht man mit einem Welttorhüter nicht um. So schaut's aus. Betrachten wir die Geschichte mal von der anderen Seite. Manuel Neuer ist 34. Vor 2 Jahren war er schwer verletzt, fiel eine volle Saison aus und es drohte die Sportinvalidität. Viele Experten zweifelten, ob er je zurückkommen und sein altes Leistungslevel erreichen würde. Bayern München zweifelte nicht, verpflichtete damals keinen Torhüter und wartete auf Neuer. Der zahlte mit Leistung zurück, darüber hinaus aber null Entgegenkommen der Nummer 1. Kein Verzicht auf ein paar Spiele zugunsten von Nübel. Stattdessen die Forderung, nicht nur die Nummer 1 im Tor, sondern auch in der Gehaltsrangliste des FC Bayern zu sein. Und zwar bis 2025. Lieber Manuel Neuer, so geht man mit seinem Club auch nicht um. So schaut's aus. Verhärtete Fronten, verlorenes Vertrauen auf beiden Seiten. Will Neuers Berater weiter mit einem Club sprechen, der so indiskret agiert? Will der Club mit einem Berater sprechen, der so wenig Kompromissbereitschaft zeigt? Man könnte sich natürlich auch trennen. Oder man wechselt die handelnden, in dem Fall die verhandelnden Personen aus. Vielleicht sollten diese Vertragsgespräche unter 4 Augen stattfinden, zwischen 2 Partnern, die sich noch trauen können und die auf Augenhöhe sprechen, sozusagen von Welttorhüter zu Welttorhüter. So schaut's aus.
Jörg, du bist immer ganz nah dran. Woran liegt's? Was ist los?
Naja, zunächst mal werte ich das Interview heute in der Bild am Sonntag als Signal von Manuel Neuer, dass er sehr wohl seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern möchte. Weil er sagt ja nochmal ganz klar, er will bleiben und kann sich eine Zukunft beim FC Bayern vorstellen.
Schauen wir mal auf das Erste vielleicht. Du hast es angesprochen. Lies mal vor, ist in meinem Rücken.
Ich Check 24 Doppelpass steht da.
Ach so, warte, kommt jetzt. Ich kann's natürlich auch. Da, guck jetzt.
Okay.
Kannst jetzt ganz
ja, da ist besser.
So läuft das
nie ist etwas nach außen gedrungen, jetzt aber stehen ständig Details aus den aktuellen Gesprächen in den Medien, die oft nicht einmal stimmen. Das ärgert mich, das kenne ich so nicht beim FC Bayern.
Wie würdet ihr das interpretieren, Stefan? Hau raus.
Also ich sag mal, wenn die Zahlen...
Ich bin ja kein Journalist.
Du bist Experte.
Ja, aber ich bin Experte, das ist was ganz anderes.
Nein, aber wenn die Zahlen und Details wirklich nicht stimmen würden, müsste er sich nicht drüber ärgern, über diese Indiskretion.
Ich glaube, dass aber auch oft dann etwas geschrieben wird, um eben die Spekulation anzuheizen.
Absolut.
Dafür bin ich nicht verantwortlich,
dafür ist Jens nicht verantwortlich und dafür ist Ulla Bauer nicht.
Wobei, man kann aber zwischen den Zeilen lesen und sagen, Uli Hoeneß ist weg, der hätte höchstwahrscheinlich mit mir vorher gesprochen, dann wäre das Thema überhaupt nicht auf den Tisch gekommen. Und jetzt, glaube ich, in der Position, wo Oliver Kahn ist, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, den mal zur Seite zu nehmen. Und Oli Kahn hätte ein besseres Standing gleich zu Beginn bekommen. Und er hätte mit dem einen Deal gemacht und hätte gesagt, so, ich habe das gemacht, ich stehe hinter ihm. Dass es nicht 5 Jahre sein müssen, da sind wir uns alle einig. Wobei der Jens ist ja da der absolute Spezialist. Ob das nötig ist. Wenn ich der Neuer wäre, mit
wieso der ist er Vita, der Spezialist?
Ja, weil er der,
weil er immer auf, so lange Verträge
auf hat, Augenhöhe mit Manuel Neuer ist und was das reine Torwartklasse betrifft. Und ich wollte sagen, wenn ich der Neuer wäre, der Vertrag läuft noch ein Jahr, dann würde ich nur noch ein Jahr machen. Dann sollen sie mehr Geld geben für das eine Jahr und immer von Jahr zu Jahr entscheiden. Und wenn er dann noch mal mit 6, 37 ins Ausland will, soll er das machen. Aber diese 5 Jahre, und die sind höchstwahrscheinlich gefallen und rausgekommen, und deswegen ist er so sauer.
Ja, aber gut, du verhandelst ja im Moment noch darüber. Ja, ich kann ja trotzdem sagen,
ja, ich glaube, die Laufzeit. Also ich war ja auch nach meiner Rückkehr zum FC Bayern 98, ich hatte einen 3-Jahres-Vertrag. Die 3 Jahre waren dann irgendwann um, dann kam der Uli, hat gesagt, du Stefan, wir wollen für ein Jahr verlängern. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist das Problem? Machen wir nächste Woche an der Sebener.
Wie alt warst du denn da?
Ja, da war ich auch auf dem Weg so 33.
Über 30 als
Spieler.
Auf jeden Fall.
Ja, also Spieler und Torhüter ist ja nochmal ein Unterschied, Feldspieler. Ich würde jetzt in dem Falle auch sagen, 5 Jahre ist für mich extrem im Alter von 34, obwohl Torhüter durchaus bis Ende 30 spielen können, überhaupt keine Frage. Und das glaube ich auch bei Manuel Neuer. Nur vielleicht auch als Spieler selber, dass man sagt, ein Jahr würde reichen oder vielleicht auch plus Option, du kannst ja verschiedene Dinge in den Vertrag reinschreiben, ist vielleicht auch gar nicht verkehrt für einen Manuel Neuer, weil vielleicht gibt es nach dem FC Bayern auch nochmal Optionen irgendwo im Ausland, die mega spannend sind, die du dann nicht ziehen kannst, weil du eben 5 Jahre dort unter Vertrag stehen würdest.
Wie lange hast du gespielt, Jens? Zu welchem Alter?
41. 41. 40 41. Und dann nochmal. Also
bei Stuttgart am Ende?
Trotzdem, Jörg sagt.
Da bin ich nochmal zu Arsenal.
Trotzdem sagt Manuel Neuer, aber die Zahlen stimmen einfach nicht.
Naja, man muss sich ja die Dimensionen mal vor Augen führen.
Bei Thomas Müller zum Beispiel kam gar nichts raus. Oder hast du da irgendwas mitbekommen? Er wurde verlängert. Jetzt natürlich auch nur 2 Jahre, kannst du sagen. Oder,
genau,
oder,
bis 2023 zu einem
was ist denn da
wahrscheinlich
Unterschied,
das mehr oder weniger gleichbleibenden Gehalt. Nein, man muss sich die Dimensionen vor Augen führen. Also 5 Jahre mal 20 Millionen, 100 Millionen, das wäre der größte Vertrag, den jemals ein Spieler in der Bundesliga-Geschichte bekommen hat.
Ja, aber weißt du, dass das 20 sind im Jahr?
Moment. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich weiß, dass die Kollegen, die Geschichte recherchiert haben, diese Geschichte natürlich aufgrund von Informationen veröffentlicht haben. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass wir ja auch nicht geschrieben haben, es ist so, sondern wir haben die Frage gestellt, hat Neuer mehr als 20 Millionen gefordert. Wir haben dann den FC Bayern damit konfrontiert vor Veröffentlichung.
Ja.
Wir haben die Seite Manuel Neuer damit konfrontiert vor der Veröffentlichung.
Aber Jörg, Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz.
Nein, also ihr stellt ja Spekulationen auf
nein.
und konfrontiert dann den Verein beziehungsweise Leute damit. Wie seht ihr das und was sagt ihr dazu?
Nein, Stefan, das ist
falsch. Das ist aber nicht fair.
Das ist nicht fair, Manuel Neuer gegenüber.
Nein,
das ist falsch. Das ist falsch, was du sagst. Wir stellen ja keine Spekulationen auf, sondern die Geschichte ist ja auf Informationen basierend. Und dann fragen wir nach beim FC Bayern.
Und welche Informationen?
Momentan kein Kommentar. Wir fragen nach bei der Seite Manuel Neuer. Wir äußern uns nicht zu laufenden Vertragsverhandlungen.
Das war vergangene Woche. Ja, aber guck mal
hier. Jetzt merkt also die Seite Manuel Neuer, vielleicht sollten wir doch mal etwas dazu sagen und gibt dann halt dieses Interview dankenswerterweise.
Ja, aber ihr habt ihn auch zitiert, ne? wir gerade gesehen haben. Hier ist noch ein Zitat, guck mal. Mir ist doch völlig klar, dass es utopisch ist, den Verein auf einen 5-Jahres-Vertrag, wie er angeblich im Raum steht, festzunageln.
Gut, aber du weißt es doch wahrscheinlich besser als ich, wie das ist, wenn man in Verhandlungen reingeht. Vielleicht verlangt man erstmal das absolute Maximum, um sich dann hinterher runterhandeln lassen zu können. Und man darf auch eins nicht vergessen.
Also meine Informationen sind auch die, dass
die Verhandlungen,
es nicht
die Verhandlungen
fünf Jahren
ja nicht, die Verhandlungen liefen ja nicht erst seit vorige oder vorvorige Woche, sondern möglicherweise auch schon vor Corona-Zeiten. So, und dass man dann vielleicht mal das Maximum skizziert, um dann eine Gesprächsgrundlage zu haben, ist auch ein ganz normaler Verhandlungsvorgang.
Aber Jens, kannst du verstehen, wir wissen ja nicht, ob die 20 Millionen jetzt wirklich genau sind. Ne? Jetzt sagt man beim FC Bayern, wir haben einen Weltklassemann vorne und einen Weltklassemann hinten.
Also das erste
und dann haben wir noch ein paar andere dazwischen, wie zum Beispiel aus dem Ausland kommen. Die verdienen aber wesentlich mehr als die beiden, die Weltklasse sind. Kannst du dann nicht verstehen, dass man auch sagt, anstelle von Manuel Neuer, so, also ich möchte auch ein bisschen mehr haben oder ich möchte.
Natürlich kann ich das verstehen.
Entsprechend,
ich meine, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn er fit bleibt, kommt er jetzt eigentlich in das beste Alter. Ja, weil du hast deine Erfahrung, dein Auge hat einfach die Situation tausendmal gesehen und mehr als jetzt beim 21-, 22-Jährigen. Und das ganze Paket wird fantastisch, also von der Leistung, wenn er fit bleibt. Ne? Und insofern, er ist ja nicht blöd und sein Management ist auch clever. Und von daher weiß er, er muss keine 5 Jahre fordern, weil damit wird er sich wahrscheinlich tatsächlich mehr kaputt machen. Wenn er 2 kriegt, vielleicht 3, das weiß ich jetzt nicht, ist ja auch okay. Und danach hat er theoretisch immer noch die Möglichkeit, weiterzumachen, weil wir sehen ja gute Beispiele, die dann einfach besser werden. Und von der Preisfindung her, wenn ich dann sehe, im letzten Jahr ist mit Alisson einer gekommen für 80 Millionen zu Liverpool. Und so ein junger Kerl aus Spanien, wo war er noch? Ich glaube, San Sebastian oder so, Kepa, der hat auch ungefähr 80 oder 90 gekostet. Und wenn man dann sieht, okay, für Manuel Neuer muss ich eigentlich nichts bezahlen und krieg ihn, ja, dann würde ich doch an Manuels Seite auch sagen, so viel bin ich wert, wenn es jemand bezahlt.
Thomas Kroth sagt es ja auch in dem Interview, also dass das ja viel komplexer ist. Ne? Das ist jetzt ja nicht so, dass man dann irgendwie 20 Millionen auf den Tisch legt pro Jahr, sondern da spielt möglicherweise auch ein Handgeld, ein Signing-Fee eine Rolle, da spielen gewisse Prämien möglicherweise eine Rolle. Also es ist ja wirklich eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Nochmal, also ich finde, dass Manuel Neuer mit diesem Interview Verhandlungsbereitschaft signalisiert, dem FC Bayern signalisiert, dass die Fronten eben nicht festgenagelt sind, dass er sie nicht auf diesem 5-Jahres-Vertrag festnageln möchte. Und er sagt ja auch noch mal ganz klar, dass er bleiben möchte beim FC Bayern. Und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass sie sich irgendwo in der Mitte oder bei 2/3 treffen und dass Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert.
Dann erst recht die Frage, warum ist die Situation so verfahren oder so verzwickt? Das ist ja das.
Jetzt kommt doch vielleicht noch hinzu.
Wir wollen ihn behalten und er will bleiben.
So. Alexander Nübel kommt ja jetzt ins Spiel. Wer hätte gedacht, vor ein paar Monaten, dass auf einmal eine Diskussion um Manuel Neuer entsteht? Weil jetzt würde ja der Wechsel, den wir ja alle nicht verstanden haben, Alexander Nübel, der geht nach Bayern als zweiter Torwart und der verlängert jetzt Minimum für 2 Jahre, sagen wir jetzt mal. Was soll das für einen Sinn haben, wenn jetzt Manuel Neuer Abwanderungsgedanken hat? Vielleicht hat er das durchblicken lassen und er hat ja auch gesagt, es ist ein anderer Wind beim FC Bayern, seitdem Uli Hoeneß nicht mehr die Strippen in der Hand hat. Und er hat ja auch gesagt, er war enttäuscht in den Gesprächen, die sein Manager geführt hat. Und es waren wohl höchstens nur 2, 3 am Tisch. Und einer muss ja wohl was gesagt haben. Olaf, sonst wären die Informationen ja nicht da.
Ne? Würdest du dich nicht auch wehren, wenn du jetzt, du wirst ja als Spieler oder in dem Fall Manuel Neuer als Buhmann so ein bisschen in die Ecke gestellt. In der heutigen Zeit will er so und so
viel Geld haben. Aber völlig unnötig. Ich habe ja vorhin gesagt, der Uli Hoeneß hätte das schon längst geklärt.
Aber nochmal, die Geschichte wäre ja relativ einfach zu lösen gewesen, als wir vergangene Woche nachgefragt haben, sowohl bei Bayern als auch beim Management von Manuel Neuer bei Thomas Kroth.
Was für ein Interesse hat denn Bayern, dass es rauskommt, wenn es denn so war?
Ja. Weiß ich nicht, da müsste man halt die Leute fragen, die es haben durchsickern lassen. Keine Ahnung.
Ich sage nach wie vor, dass also Informanten, Informationen, die ihr dann, habt, die ihr überprüfen müsst, ist ja auch eure Pflicht, logischerweise. Das ist der Job, ja? Das ist euer Job, ganz klar. Aber damit kannst du natürlich deinen Spieler unglaublich unter Druck setzen. Also im negativen Sinne. Ich habe das zur Genüge erlebt in meiner Karriere, Jens auch zum Teil. Und dann noch in der heutigen Zeit der Corona-Krise. Ja, wo es viele Unternehmen und so weiter unglaublich schwer haben und auch in Zukunft haben werden, dass dann so eine Summe, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Manuel Neuer, Thomas Kroth oder der FC Bayern jemals irgendeine Summe X an die Öffentlichkeit gegeben haben. Niemals im Leben und schon gar nicht in der heutigen Zeit. Aber das Spiel wird jetzt gespielt und deswegen steht Manuel Neuer als Buhmann da, dass wir reden über 5 × 20 Millionen im Jahr. Ja, also ich glaube, das sowieso nicht. Und er muss sich ja rechtfertigen. Was soll er? Wegschmunzeln kannst du das nicht. Und das ist dann das Spiel der Medien, eben zu sagen, wir spekulieren mal etwas, bringen mal etwas an die Öffentlichkeit. Die andere Seite muss früher oder später antworten auf das, was wir geschrieben haben.
Ja. Naja gut, aber warum haben Sie das nicht vergangene Woche dementiert?
Bitte?
Warum haben Sie es nicht dementiert, als wir nachgefragt haben?
Ich glaube nicht, dass Manuel Neuer ein Interview geben muss, um sich zu rechtfertigen oder Bereitschaft, so wie du es sagst, zu zeigen, ich wäre bereit, beim FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben. Das hat er doch gar nicht nötig.
Ja gut, aber warum macht er das dann?
weil eben diese Summe X korrigiert wurde in einer Situation der Corona-Krise, wo alle aufschreien und sagen, das ist doch nicht der Manuel Neuer. Deswegen macht er das.
In der Regel funktioniert es ja so, wenn ich als Spieler ein neues Angebot habe, ja, und kein zweites, dann habe ich ein bisschen Druck. Wenn ich aber ein zweites Angebot habe, was ähnlich gut ist, dann bin ich entspannt. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich jetzt
verhält. Was würdest du sagen? Ist er jetzt entspannt oder ist er nicht entspannt? Das muss natürlich noch erklären.
Ich würde sagen, er ist entspannt.
Ja, glaube ich auch.
Ja, glaube ich auch. Das ist relativ leicht.
Laura, was sagen denn unsere lieben User im Netz dazu?
Ja, man mag definitiv, dass der Zeitpunkt halt, wenn man 20 Millionen Jahresgehalt hört, genau der falsche ist eben in dieser Corona-Krise. Und deswegen sind eben auch viele, haben Unverständnis eben für diese Wahnsinnssumme, die da immer genannt wird. Hier zum Beispiel, dieser Zeit 20 Millionen pro Monat zu verlangen, ist ein... Was habe ich gesagt?
Nee, es steht da pro Monat, aber 20 Millionen pro Monat.
Pro Monat ist falsch, ja, pro Jahr wohlgemerkt. Also pro Monat, das wäre, da könnten wir noch mal ein bisschen mehr diskutieren, glaube ich. Gerade. Pro Jahr zu verlangen, ist ein Affront gegen die Gesellschaft und Leuten im Gesundheitsschutz für Krankenschwestern, die lange nicht so viel verdienen und die verwöhnten Fußballprofis, das sagt man ja dann auch immer so gern. Also wir merken schon, da ist so ein bisschen Unmut eben zu spüren und falls Sie noch mehr Infos und Statements von Manuel Neuer lesen wollen, gar kein Problem, klicken Sie sich rein unter sport1.de, da finden Sie eben viele Aussagen, die er heute in der BAMS getätigt hat.
Aber ich finde an der Stelle, man kann jetzt Manuel Neuer nicht vorwerfen, wenn man zweifacher Welttorhüter oder der vierfacher, ich weiß es gar nicht, dass er eben für seine Leistungen, für seinen letzten großen Vertrag eine Summe aufruft, die bei den Bayern an einem Top-Niveau, ich will nicht sagen normal ist, aber so krank ist das System ja mittlerweile und die Gehälter. Das ist ja für einen Verein wie den FC Bayern ja fast schon Usus, will ich sagen, ne? Dass man zumindest 15 Millionen irgendwas in der Range zahlt. Und ihm das jetzt vorzuwerfen,
Das wirft mir keiner vor. Also ich finde, das kann ja, man
gut, auch... Wenn man so die User-Kommentare sich irgendwie durchliest,
ne, was die Fans sagen. Ich finde, man kann es ihm nicht vorwerfen, da gebe ich dir recht. Ja. Weil solange es der Markt hergibt und solange Vereine bereit sind, das zu zahlen, sich das leisten können, ist das okay. Wobei es natürlich auch moralisch diskussionswürdig ist, gar keine Frage. Aber es ist halt der Markt. Die Frage wird halt sein, ist der Markt nach Corona noch so, dass du diese Summen zahlen kannst?
Also erstmal finde ich, das System ist nicht krank, weil sonst könnte man die Summen nicht bezahlen. Ja? Die Vorstellung darüber ist vielleicht anders. Aber wir haben ja in anderen Ländern, in Italien, du weißt es, du glaube ich auch, ne?
In Italien
werden die Zahlen immer veröffentlicht und die Leute sind so ein bisschen stolz darauf. In England werden die Zahlen veröffentlicht und die Leute, solange du Leistung bringst, finde das auch gut. Das ist vielleicht ein bisschen auch unsere Einstellung dazu, ja, zu den Zahlen. Aber der Markt gibt es ja her, deswegen ist vielleicht die Aussage, dass das System krank ist, die stimmt nicht. Ja, weil das System ist dazu da, das zu bezahlen, was man zahlen kann.
Das ist richtig.
Und wenn du sagst, das ist richtig, keiner weiß, wie es nach Corona aussieht, das stimmt, aber nichtsdestotrotz wird das System krank werden, weil wir haben mit Seifert und der DFL haben wir ein gutes System, die alle regulieren.
Du meinst freie Marktwirtschaft in dem Sinne?
In einer Sache möchte ich
wirklich widersprechen. Wir müssen kurz nochmal...
Gerne.
Dann danach. Wir müssen erstmal Geld verdienen. Zurück beim Check. 24, Doppelpass. Ich musste oder ich durfte Jörg gerade unterbrechen zum Thema Manuel Neuer. Du wolltest gerade noch was loswerden.
Ja, wie gesagt, ich wiederhole mich gerne. Für mich ist dieses Interview, was er letztendlich heute in der Bild am Sonntag gegeben hat, ein klares Signal an den FC Bayern, dass die Fronten nicht verhärtet sind, dass er verhandlungsbereit ist. Und ich gehe fest davon aus, dass er verlängern wird bei Bayern.
Jens, wie wärst du damit umgegangen? So eine Indiskretion, wie man so schön sagt.
Ja, ich kann verstehen, dass natürlich das Vertrauen da ein bisschen gestört wird. Und ich weiß jetzt nicht, ob Karl-Heinz Rummenigge das macht oder der Brazzo oder... Der Oliver, das kann ich nicht sagen, aber wenn da irgendwo was rauskommt, dann ist es immer schade.
Stefan und ich waren gerade zusammen auf Toilette, hätte ich beinahe gesagt, das stimmt sogar. Wir haben uns auch darüber unterhalten, dass man dann wirklich auf das Geld nur reduziert wird. Ne? Das ist dir passiert,
passiert. Ich habe dir zwei Beispiele genannt. Vertragsverlängerung damals 94, 95 Borussia Mönchengladbach. Also es wurde gar nicht mehr sportlich diskutiert oder begründet, sondern es wurde dann geschrieben, Stefan Effenberg verdient diese Summe. Und damit tritt es natürlich eine Riesendiskussion los, die von Hamburg bis nach München oder Garmisch-Partenkirchen geht. Dasselbe der Vertrag Bayern München. Nicht der sportliche Wert, nicht die Begründung, nicht erklärt das Sportliche, sondern Stefan Effenberg, Spitzenverdiener bei Bayern München mit dieser Summe X. Und damit wirst du konfrontiert und das ist halt... Das
hat aber gestimmt, oder?
Na, natürlich stimmt das nicht.
Ach so.
Natürlich stimmte das nicht. Aber das ist denn euer Job, um eben Diskussionen anzuschieben, was ihr jetzt auch in dem Fall Neuer gemacht hat, habt. Wir werden es nicht ändern, weil das werdet ihr immer machen. Aber ich finde es halt nicht okay.
Damit ist auch gut für heute, muss man sagen, was das angeht. Ne? Wir haben Sicherheitsabstand auf Toilette gehabt. Quatsch. Übrigens, Laura ist noch mal abschließend dran.
Ja, wir korrigieren uns erst einmal. Sie wissen ja, wir beim Doppelpass und auch bei Sport1, wir geben immer mehr als 100%. Und genau das ist uns auch unterlaufen in der Umfrage. Ja, das waren nicht 109% oder so, die da mitgemacht haben. Nein, das waren Zahlendreher. Ich korrigiere nochmal. Also für die zeitnahe Wiederaufnahme stimmen 76,9% mit Ja und 23,1% mit Nein. Dann sei das also auch geklärt. Dann schauen wir noch auf den Sonntag. Der hat nämlich noch jede Menge mehr vor mit Ihnen. Fußball steht da im Mittelpunkt. Doppelpass-Klassiker. Dann ab 13 Uhr Rudi Völler. Da eben großes Thema, hat ja seinen 60. Geburtstag auch unter der Woche gefeiert. Dann ab 15.30 Uhr geht es weiter mit den Fußballklassikern, mit dem Special sozusagen zum FC Bayern München. Da wird nochmal zurückgeblickt auf schöne Zeiten, auf große Erfolge und die gab es ja zu Genüge in München. Und 18 Uhr dann die Mannschaft, nochmal der Kinofilm, der damals eben diese Dokumentation gezeigt hat bei dem WM-Titel 2014. Auch das lohnt sich nochmal anzuschauen. Schöne Momente, die wir erlebt haben.
Dankeschön, Laura. Ich habe das Bier schon in meiner Hand. Muss man sich gleich angucken mit Rudi Völler. Ne? Es ging um dich und ja, Lothar war dabei und Oliver Kahn. Ja, ja, spannende Geschichte. Auf jeden Fall. Also vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Nächste Woche Christoph Daum, Robert Schäfer bei uns im Doppelpass. Bleiben Sie gesund wie immer an dieser Stelle und vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und viel Spaß jetzt mit den Klassikern.